Let's talk about six. Eine Winter Day, Hockey O'Clock, Original Series.
Winter Day, Hockey O'Clock.
In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hitzig. Yeah, und die Scheibe kollert über die Linie.
Yeah. Mitten drin statt nur dabei.
Das ist unglaublich, was die hier zelebrieren.
Nice move, another nice move.
Das lange Warten hat tatsächlich ein Ende. Die nächste Winter Day Hockey O'Clock Original Series debütiert heute, endlich am 6. September. Um 6.06 Uhr geht das Ganze online und der Titel verrät das vielleicht auch schon oder das Foto auf dem Coverbild, um wen es sich handelt. Die Serie nennt sich Let's Talk About Six. Die ikonische Sechs des österreichischen Eishockeys, die mir jetzt gegenüber sitzt. Es ist natürlich niemand geringerer als Raphael Rotter. Erstmal, Raphael, freue mich sehr, dass du das nächste in Anführungszeichen Opfer sein willst, um lange und ausführlich über deine Karriere zu sprechen. Freut mich sehr, dass du dir Zeit nimmst.
Ich bin total happy, dass ich dabei sein darf und ja, auch ein bisschen eine Ehre, dass ihr meine Geschichte hören wollt. Ja?
Du bist ein Spieler, der immer interessiert hat, immer auch polarisiert hat. Und wir werden im Laufe dieser sechs Teile auch herausarbeiten, hoffe ich, warum dem Ganzen so war. Das wird tatsächlich ein Deep Dive in eine Karriere, die extreme Höhen hatte, aber auch viele Tiefen. Kann mich zumindest jetzt aus dem Stegreif an wenig Karrieren erinnern, die so einer Achterbahnfahrt glichen wie deine. Für die Hörerinnen und Hörer zur Orientierung, wir werden dieses Gespräch oder diese Gesprächsserie einmal pro Woche veröffentlichen. Heute am 6. September erscheint Folge 1 von 6 von Let's Talk About 6 und dann eben in 5 Wochen der 6. und letzte Teil. Und ich habe mich dazu entschieden, jede Folge einer Episode deiner Karriere zu widmen und möchte diese Folge einer der besten Linien widmen, die ich zu meiner Eishockey-Berichterstatterzeit auch sehen durfte im Eis, nämlich diese legendäre Linie, vor allem aus dem Jahr 2010, 2011 mit dir, mit Benoit Graton, mit François Fortier. Bevor wir dazu kommen, müssen wir aber erstmal ein klein wenig die Stage setten, auch das Fundament legen für diese Serie. Und ich habe sie sehr bewusst Let's Talk About Six genannt. Es geht um die Nummer 6, die auch im vergangenen Herbst in Winkergran unter die Hallendecke gezogen worden ist, dort verewigt sein wird. Du hast doch gesagt, es ist schön, etwas zu hinterlassen. Das muss auch letztlich, nicht muss, aber das ist natürlich das Ziel einer jeden Karriere. Und wir kommen dann auch noch zum Tag des Number Retirements und all den Gefühlen, die dich da durchflossen hatten. Aber möchte vor allem mal wissen, warum die 6?
Warum die 6? ja, also das war ziemlich simpel. Ich bin damals eben von Kanada wieder zurück nach Wien gekommen und wollte eigentlich damals die 23 spielen, weil damals, als ich groß geworden bin, der Patrick Smeder, das war so mein Vorbild damals im Eishockey und der Sohn unserer Friseurin im Haus, und ich wollte eigentlich die Nummer 23 haben, weil er damals beim C Wien damals die Nummer 23 hatte. Und er ist leider bei diesem Carbon-Unglück verstorben. Damals bei diesem riesen Ski-Unglück, leider. Und ich wollte seine Nummer tragen. Die hatte aber jemand. Ich bin mir nicht mehr sicher, wer es war. Aber auf jeden Fall ein älterer Spieler als ich. Also war das damals tabu für mich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich war immer ein Ronaldo-Fan, also der alte Ronaldo, Brasilien-Ronaldo, Stürmer-Fan von den Fußballern.
Sagen, der richtige Ronaldo.
Der richtige Ronaldo vielleicht, genau. Und dachte, die Nummer 9 und die war vergeben an den Juri Tschurenkov damals, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher, aber...
Völlig richtig.
Stimmt, genau.
Und die 23 übrigens bei Florian Weißkircher.
Ja, genau, der Flo hatte die 23. Und dann eben die 9 der Juri. Und der Juri war damals auch schon eigentlich, kann man eigentlich fast sagen, eine Legende in Wien. Hammer-Typ, Hammer-Spieler. Und ja, da habe ich mir gedacht, okay, ein umgedrehter Neuner, könnte fast der Sechser sein. Ich dachte, ja, ist auch keine schlechte Nummer. Hatte ich vorher noch nie in meiner Karriere gespielt, weil ich in Junior in Kanada immer die 20 hatte. Und als Neustart in Wien habe ich gedacht, okay, passt, der Sechser passt auch. Ich war damals noch nicht so nummernbezogen, habe gedacht, okay, das hat irgendwas zu tun und da braucht man irgendeine coole Nummer. Der Sechser ist lässig und dann habe ich den Sechser bekommen und den habe ich bis zum Ende meiner Karriere behalten dürfen. Ja.
Die Sechs wird uns im Laufe dieser Serie wöchentlich im wahrsten Sinne des Wortes verfolgen. Sie hat nicht nur deinen Rücken geziert, sondern letztlich auch dein Leben geprägt. Und nachdem das einmal mehr eine Win-Today Hockey O'Clock Original Series ist und du einer in einer langen Tradition von großartigen Wortspendern jetzt auch sein wirst, mal versucht die Hockey O'Clock Storytelling All-Stars zu versammeln. Nur zur Erinnerung, auch für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, wer vielleicht über Raphael Rotter auf den Geschmack kommen sollte, es gibt diese langen, ausführlichen Karriereserien mit Thomas Koch, mit den Lukas-Brüdern, mit Reinhard Tivis, mit Markus Peintner, mit Gerd Prohaska, mit Greg Holst. Ich glaube, der kleinste gemeinsame Nenner, alles fantastische Typen, alle immer erfolgreich gewesen, beziehungsweise auch mit durchaus Achterbahnfahrten und Wellental und Wellentälern der Gefühle. Und einer dieser Wortspender, mit dem hattest du nie ganz so viel und vor allem nicht direkt zu tun, aber das ist ein aufmerksamer Beobachter der österreichischen Eishockey-Szene und das seit vielen Jahrzehnten. Das ist der vierfache österreichische Meister Gerd Prohaska. Und den hat mal gebeten, so ein klein wenig einzuordnen. Raphael Rotter, den Typen, den Spieler. Mhm. Wir hören mal ganz kurz rein bei Gerd Prohaska.
Raphael Rotter war ein Spieler, mit dem ich zwar selbst nie zusammengespielt habe, aber leider muss man sagen, eigentlich sehr oft gegen ihn. Er ist natürlich viele Jahre jünger als ich, wer ist das nicht? Und ich habe ihn als Spieler enorm schätzen gelernt, weil ich auch jetzt danach, nach meiner Karriere, wo ich ihm zugeschaut habe, eins festgestellt habe, und das ist für mich immer ein ganz besonderes Zeichen von einem Spieler. Er hat gute Saisonen gespielt, Regular Seasons. Er hat manchmal sogar vielleicht eine nicht so gute Saison gehabt, aber in den Playoffs, in der Phase, wo es wirklich um alles geht, in der Money Time, in der Crunch Time, da hat man gesehen, was er für einen enormen Leistungsansprung wieder gehabt hat. Und das hat mich bei ihm enorm fasziniert. Diesen Kampfgeist, diese Leidenschaft, diese Führungsqualitäten, die er in eine Mannschaft gebracht hat, und vor allem in einer Phase, immer wenn es wirklich um was gegangen ist. Deswegen ziehe ich meinen Hut vor der Karriere von Raphael Rotter. Und er ist sicherlich ein Spieler, von dem ich sage, dass er einen ganz besonderen Stellenwert in der österreichischen Eishockey-Liga immer gehabt hat.
Ich mag das immer, wenn große Spieler über andere große Spieler sprechen und werden nie müde, dass zu betonen, weil man sich dann doch bis zum gewissen Grad auch auf Augenhöhe begegnet und das immer was Schönes ist, wenn verdiente Spieler anderen entsprechend Tribut zollen. Und diese Leistungssteigerung in den Playoffs, das ist tatsächlich etwas, das sofort ins Auge sticht. Du warst viermal in deiner Karriere Point per Game Scorer oder mehr als Point per Game Scorer in den Playoffs. Du warst zwei weitere Male sehr, sehr nah dran, beziehungsweise nicht weit entfernt. Du hast in 117 Playoff-Spielen deiner Karriere satte 100 Punkte produziert. Das sind 0,85 pro Partie. Und wir legen immer noch die Basis für die Saison 10-11 und die Linie Fortier-Granton-Rotter. Was hat dich in den Playoffs zu diesen Höchstleistungen motiviert? Was war's?
Also erstmal danke an den Gerhard. Das ist natürlich, das schmeichelt mir ein bisschen. Das ist immer cool zu hören. Vor allem, wie du gesagt hast, auch so einer österreichischen Eishockey-Legende, wo es nicht sehr, sehr viele gibt. Und das schmeichelt mich natürlich extrem. Freut mich total. Ja, und zu meinen Leistungen in den Playoffs. Ja, also Playoff ist immer Crunch-Time. Ich hatte das Glück mit Wien, in meiner Karriere in Wien, jedes Mal die Playoffs zu erreichen. Das können, glaube ich, nicht viele Spieler sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und mir war das eigentlich immer auch schon Anfang an klar, wenn die Saison begonnen hat, dass man da eine Mannschaft hat in Wien, die einiges erreichen kann, dass man da weit gehen kann. Und ich habe natürlich auch in der Regular Season immer alles gegeben, bei jedem Spiel. Nur bin ich immer ein Typ auch gewesen, der sehr viel auch abseits des Eises gearbeitet hat, vor allem in der Kraftkammer, an meiner körperlichen Fitness natürlich gearbeitet hat und gewusst, okay, wenn jetzt Ende Februar kommt, März, April, da musst du dann nochmal alles rauskitzeln aus deinem Körper und das ist natürlich, glaube ich, besser zu schaffen, wenn man auch in der Saison sehr, sehr hart arbeitet, auch eben abseits des Eises. Und dass man da hin und wieder, glaube ich, müde ist unter der Saison, unter der Regular Season, vor allem wenn man viel spielt, wenn man das Glück hat, auch im Powerplay spielen zu dürfen, in Special Teams spielen zu dürfen, kommt man schon auf eine ziemlich gute Eiszeit. Und dass da der Körper hin und wieder schlapp ist, ist, glaube ich, menschlich und ganz normal. Aber ich glaube, genau so eine Müdigkeit, die du vielleicht dann jeden zweiten, jeden dritten Tag hast, die hast du vielleicht die ersten zwei, drei Wochen, die ersten ein, zwei Monate und dann gewöhnt sich der Körper an das, wie bei allen anderen Sachen. Und du baust den Körper mehr auf, entwickelst ihn und kriegst mehr Kraft, kannst die Kraft länger einsetzen und das Gleiche mit der Ausdauer. Steigert sich einfach alles. Beste Beispiel ist, glaube ich, Red Bull Salzburg. Am Ende des Jahres in den Playoffs immer eine der fittesten Mannschaften. Sieht man an den Resultaten und die leben es vor. Unter der Saison sitzen sie sehr oft am Radl, machen sehr viel abseits des Eises und es zahlt sich am Ende der Saison aus. Und dem Prinzip bin ich nicht nachgegangen, das habe ich immer schon vorgelebt auch und ist eigentlich ganz logisch, wenn man drüber nachdenkt. Und bis jetzt hat es fast immer geholfen und das hat auch funktioniert. Natürlich ist es nicht einfach, aber ja, das ist so in meinem Blut und das habe ich auch immer vorgelebt. Ich glaube, das können alle meine Mannschaftskollegen sagen. Aber natürlich kommt dann natürlich auch dazu, dass du in einer super tollen Mannschaft spielst, wie du erwähnt hast, in einer unglaublichen Linie damals, aber nicht nur in dieser Linie. Es hat ja auch andere unglaubliche Zusammenstellungen gegeben, wo ich das Glück hatte, dabei sein zu dürfen. Und das hilft natürlich alles total. Und ja, ich glaube, man muss auch dazu sagen, dass es vor allem in Wien meistens die Jahre, in denen ich noch in Wien gespielt habe, die Vertragsdiskussionen erst ziemlich spät begonnen haben in der Saison. Und darum waren die Playoffs eigentlich das Um und Auf. Und die haben gezählt, damit du dann einen dementsprechend guten Vertrag oder schlechten Vertrag im Jahr darauf dann bekommst. Und es ist auch kein Geheimnis, dass, glaube ich, jeder Verein, nicht nur in Österreich, sondern, glaube ich, weltweit, natürlich die Playoffs extremer beurteilt und die Performance in den Playoffs extremer beurteilt als in der Regular Season bei den Spielern. Und das ist auch ganz klar. Da muss man nicht der Messias sein, dass man das weiß, glaube ich, als Spieler. Und darum war für mich immer das Um und Auf eben ab dem Playoff einfach diese 120% einsatzfähig zu sein und aber auch dieses Level über einen gewissen Zeitraum gehen zu können.
Ich möchte auch die Vertragsverhandlungen, die sich dann auch gezogen haben, relativ regelmäßig in einer späteren Episode en Detail eingehen, weil du es auch angesprochen hast, das ist ein Privileg, Playoffs zu spielen. Reden wir mit Jeff Skinner in der National Hockey League. Der hat sein 1000. NHL-Spiel in der vergangenen Saison absolviert und hat kein einziges davon in den Playoffs absolviert. Er hatte das Pech, seit seiner Karriere in Buffalo dann unter Vertrag zu sein. Und das ist dann schon eine brutale Streak, die auch zu Ende gegangen ist, ist die Postseason-Streak der Vienna Capitals im vergangenen Jahr, in der vergangenen Saison. ein Schelm, wer sich denkt, hoppla, eine Saison ohne Raphael Rottum hat schon einmal mit dem Feuer gespielt, als man dich nach Linz hat ziehen lassen. Aber du wirkst letztes Jahr sehr, sehr erfolgreich in Kitzbühel und auf einmal klappt's mit der Postseason in Wien nicht. Also ein Schelm, wer sich da Böses denkt. Da schieben wir aber mal alles beiseite und versuchen noch ein letztes Mal ein Fundament einzuziehen zu dieser Saison 2010, 2011 mit dieser Linie und vor allem dem, was im Vorjahr passiert ist. Und wir müssen über diese Halbfinalserie gegen die Black Wings Linz sprechen. Aus Sicht der Vienna Capitals ein Meltdown of epic proportions. Man war mit 3-0 in der Serie vorne, hatte die Linzer genau dort, wo man sie haben wollte und steht dann am Ende mit leeren Händen da und muss zusehen, wie die Linzer ins Finale einziehen. Ein 0-3 wurde nie wieder gekehrt. Nie davor, nie danach in Österreich. Also auch so gesehen Geschichte geschrieben. Wie erinnerst du dich an diese Serie?
Ich kann mich gut erinnern eigentlich. Ich weiß nicht, ob es der Knackpunkt war, der Sieg von Linz, das 7-3, oder einfach der Knackpunkt. Ich bin mir nicht sicher, was für eine Situation das war. Ich weiß nur, wir hatten einen Ausländer, den Lamoureux damals, einen Stürmer, wenn ich nicht falsch liege, in dem Jahr. Ich glaube, er ist aus der East Coast gekommen und der hat auch bei uns gespielt. Und da war dieses Face-Off in Linz. Ich glaube, wir waren dann...
Lamoureux oder Francis Lemieux?
Ah, Francis Lemieux, tut mir leid. Francis Lemieux, Francis, wenn du das hörst, was ich nicht annehmen werde,
du hast mir das leid. Zweite Kreis, ja, aber ja, Francis Lemieux, nur dass ich es nochmal betont habe.
Genau. Es war entweder das fünfte Spiel in Linz, eins zu Hause, zwei auswärts, drittes. Nein, das vierte Spiel in Linz, glaube ich. Ja, das vierte Spiel in Linz, wo wir es ausmachen hätte können. Und es war Face-Off in unserem Drittel. Ich glaube, es war noch 8 oder 10 Sekunden zu spielen. Linz Timeout genommen. Alles besprochen. Wir, pretty simple, eigene Zone Face-Off, 10 Sekunden zu spielen. Face-Off gewinnen. Wir haben gesagt, ja, eine Rim auf die andere Seite und der linke Flügel, das war nämlich in unserem Drittel auf der rechten Seite, wenn man runter nach links spielt, also auf der rechten Seite, auf der Bankseite, der Spielerbank. Wir wollten das Face-Off gewinnen, einen Rim machen und der linke Flügel von uns muss rausfahren und die Scheibe einfach rauskriegen. Dann wäre es serious vorbei gewesen. Wir konnten damals nicht wechseln, hatten aber, ich glaube, einen ziemlich guten Center. Ich weiß nicht, wer da der Center ist am Eis. Ziemlich guten Center und den Francis, der ein überragender Spieler war, sich immer reingehört hat, alles für die Mannschaft gemacht hat und der unser linker Stürmer damals war. Wir gewinnen das Face-Off. Wie aufgezeichnet, machen den Rim. Verteidiger Francis fährt links raus. Will die Scheibe rauschippen, kriegt die Scheibe an den Schläger und die Scheibe verspringt. Und dann ist der Bobby Lucas da am Eis. Ich glaube, der Bobby Lucas hat nämlich das Tor geschossen. Ich weiß nicht, damals war eine Zeit lang her. Ich glaube, der Bobby Lucas, wird er mir selbst zugeben, war nicht der Kandidat für die Überzahl oder für die heißen Momente in einem Spiel. Aber der Bobby Lucas war am Eis und hat da die Scheibe drinnen lassen, abgezogen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Scheibe da ins Tor gegangen ist. Und das war dann das Unentschieden, 3 Sekunden vor Ende im vierten Spiel. Und das war der Knackpunkt in der Series. Und von da an ist es leider bei uns bergab gegangen. Und im Eishockey, ja, ist Momentum eine Riesengeschichte. Linz war damals natürlich auch eine super Mannschaft. Und wenn man einer guten Mannschaft ein bisschen Platz lässt und einen Funkel einer Chance gibt, ja, nehmen die Emotionen über, die mentale Stärke. Und genau das hat Linz gemacht. Und man muss den Hut ziehen von Linz, wie du schon gesagt hast. Das hat es damals, glaube ich, noch nie gegeben. Nach dem Ereignis hat es noch nie gegeben. Und ja, man muss den Hut ziehen von Linz, wie sie das umgedreht haben. Ich glaube, damals, wenn wir diese Series gewonnen hätten, hätte es, glaube ich, auch recht gut ausgeschaut im Finale für uns, weil wir eine sehr kompakte Mannschaft waren. Ja, aber wie schon gesagt, Linz hat das souverän gemeistert und es ist ja nicht leicht, dann 4 Spiele hintereinander zu gewinnen. Ja, größten Respekt an Linz.
Ich möchte auch nicht noch allzu viel länger Salz in die vielleicht schon wieder verschlossenen Wunden der Caps-Fans dann streuen. Aber weil es auch diese legendäre Erzählung aus der Linz-Kabine gab, als der schwedische Import, der Matthias Samuelsson, diesen Stinkefisch in die Kabine mitgebracht hat und den aufgemacht hat und gemeint hat, wenn ihr diesen Geruch ertragt, dann seid ihr für alles gewappnet und wir können diese Serie eben beim Stand von 0-3 aus Sicht von Linz noch drehen. Und jetzt reiht sich ein Linzer Sieg an den nächsten. Und bei dir ist es perfekt, jetzt auch die Gegenperspektive zu kommen. Was war da in der Caps-Kabine los und wie viel, im Englischen gibt es diese wunderschöne Wendung, Doubt is creeping in, also Zweifel zieht so langsam ein. War das spürbar?
Ich muss ganz ehrlich sagen, so kann ich mich damals nicht erinnern. Ich war auch damals noch relativ jung und habe natürlich damals schon versucht, ein bisschen da eine Führungspersönlichkeit zu übernehmen, aber da hat es natürlich andere Charaktere gegeben, die die Mannschaft einfach mitgerissen hat. Und also meinen Erinnerungen zunach waren wir eigentlich alle ziemlich gut drauf und mit gutem Gewissen eigentlich, dass wir das noch drehen werden. Also es war nie irgendwie ein Doubt oder so in den Köpfen. Es war auch eine gute Stimmung. Natürlich weißt du, okay, Linz hat jetzt ein bisschen begonnen, die Oberhand zu bekommen, vor allem auch mit diesem mentalen Schub, aber wir waren uns da sicher, dass wir das schaffen werden und es war, glaube ich, jedes Spiel ein knappes Spiel, wie ich mich erinnern kann und ist maximal mit 2 Toren, glaube ich, geendet.
Bis auf Spiel 1, klares 4-0 für die
Caps. Ja, genau, bis auf Spiel 1, glaube ich. Und wir hatten immer einen riesen Respekt vor Linz, auch nach dem ersten Spiel. Und ich glaube, wir hatten da schon vielleicht eine Vergangenheit oder ist das dann erst später dann passiert, dass wir auf Linz öfters getroffen sind. Und damals, ja, wir haben das einfach genossen, weil es einfach eine coole Series war. Die Zuschauer waren drinnen. Ich meine, das war ein Tollhaus in Linz. In Wien war auch boom, voll die Halle und das war einfach, als Spiel ist es einfach unglaublich cool, dabei zu sein bei so einer Partie. Und wenn es dann auch noch knapp ist, ja, ist das höchste der Gefühle, glaube ich, im Playoff so knappe Eishockeyspiele da mit teilzuhaben, das ist unglaublich cool und ja, ich glaube, wir haben es dann erst so richtig gerealized im 7. Spiel am Ende und dann haben wir gesagt, okay, fuck, jetzt ist es aus und haben eigentlich gar nicht gecheckt, was da eigentlich passiert ist, aber an was ich mich erinnern kann, es waren einfach 7 extrem coole Spiele und total viel Spaß.
Nur zur Einordnung noch einmal. Die Caps waren 3-0 vorne. Man verliert dieses 4. Spiel in Linz mit 2-1 in der Verlängerung. Eine halbe Woche später ist man wieder in Linz. Spiel 6, nachdem man zu Hause 4-6 aus Sicht der Capitals verloren hat. Ja. Das Spiel geht wieder in die Verlängerung. Und wir alle wissen, in der Overtime kann es manchmal dieser Lucky Bounce sein, der den Caps auch verwehrt geblieben ist. Linz gewinnt wieder in Overtime. So geht's oder nach Verlängerung. So geht's dann überhaupt erst ins 7. Spiel. Dort Linz dann mit 5-7 aus Sicht der Capitals siegreich. Und die Finalqualifikation, die zum Greifen nah war, rückt auf einmal in unendlich weite Ferne. Wir sind beim vielleicht auch ersten Tal angelangt. Wenn du dich zurückerinnerst, wie das an jenem 23. März und dann auch die folgenden Wochen war, wo man dann anderen beim Finalspielen zusehen muss. Wie war das?
Also prinzipiell schaue ich den anderen dann nie weiter zu, muss ich ehrlich sagen. Meine Saison ist zu Ende und ich habe nichts mehr mit Eishockey am Hut. So ist das bei mir. Natürlich Ich habe meine Kumpels mit nicht aufgewachsen, mit mir noch Eishockey gespielt, in eine andere Mannschaft. Natürlich klicke ich da mal rein, schaue mir die Highlights an, auf jeden Fall. Freue mich natürlich, wenn die weiterkommen oder wenn die das Ding gewinnen, hundertprozentig, aber nein, also ich kann das ziemlich schnell abschalten. Ich meine, es hilft nichts, darüber, glaube ich, zu grübeln, weil es ist aus. Also auch wenn man einen Fehler macht, das natürlich versucht man daraus zu lernen und das kurz aufzuarbeiten, aber also es bringt nichts, sich aufzuregen. Es ist vorbei und ich denke immer daran, dass es sich, egal was passiert, trotzdem hat sich die Mannschaft irgendwie verdient, die weiterkommt. Und so war es auch damals. Ich habe da damit abgeschlossen. Natürlich ist es bitter, weil du natürlich alles investierst das ganze Jahr, aber das macht jede Mannschaft. Jede Mannschaft will so weit kommen, wie sie nur können. Und ich glaube, jeder Sportler auf unserer Ebene investiert alles. Und Linz hatte damals vielleicht mehr Glück, aber sicher auch das Glück des Tüchtigeren vielleicht im Endeffekt. Und so ist der Sport. So ist das Coole am Sport, glaube ich. Und wie schon gesagt, Hut ab für Linz. Und nach der Saison ist für mich Urlaub angesagt und relaxen. Natürlich schaue ich mir die Highlights an, wie ich schon gesagt habe. Freue mich, wer auch immer Meister wird, für die Leute, die ich vor allem auch kenne. Aber für mich ist es eine abgehakte Geschichte und ich versuche mich dann schon für die kommende Saison dann schon zu fokussieren. Ja.
Wir haben gleich, wenn ich die Basis jetzt gelegt, die Enttäuschung, die bei dir vielleicht nicht ganz so tief ging, vielleicht im ersten Moment schon, aber dann steht natürlich auch Relaxen, Recovern im Vordergrund dieser Saison 2009, 2010, die im Semifinale 7 endete. Spoiler Alert, es sollte auch die nächste Saison im 7. Semifinale zu Ende gehen. Du hast aber diese Kompaktheit der Mannschaft schon angesprochen und die ist dann im Folgejahr auch punktuell verstärkt worden, unter anderem durch einen gewissen François Fortier. Das ist der Punkt, wo wir eine ganz kleine Pause machen hier bei Winter Day Hockey O'Clock bei Let's Talk About Six und dann widmen wir uns im Detail der Saison 2010-2011. Gleich wieder zurück hier bei Winter Day Hockey O'Clock.
Winter Day Hockey O'Clock.
Raphael Rotter ist einer von über 40.000 Menschen, die den Winter Day Hockey O'Clock Podcast abonniert haben. Diese Zahl verpflichtet nicht nur zu großem Dank, sondern soll auch Ansporn sein, Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang noch populärer zu machen. Wenn dir der Winter Day Hockey O'Clock Podcast gefällt, dann würde es mich immens freuen, wenn du dir ein paar Augenblicke Zeit nehmen könntest, um in der Podcast-App deines Vertrauens eine positive Bewertung oder sogar einen positiven Kommentar zu hinterlassen, damit Hockey Talk mit Niveau und Tiefgang auch weiterhin gefragt bleibt.
Winter Day Hockey Football.
Der Sommer neigt sich im Jahr 2010 langsam dem Ende zu. Es gibt einen neuen Fernsehpartner in der damaligen Ebel. Großes Interesse, das dem Eishockeysport, eben weil er auch das Comeback im Free TV feiert, wieder entgegengebracht wird. Und Wien, schon sehr nah dran, eine Spitzenmannschaft zu sein, verstärkt sich mit François Fortier. Kommt aus Hamburg nach Wien, von einer Weltstadt in die nächste und befindet sich auf einmal auf Cap's Eis in Wien Kagran. Was war so dein erster Eindruck von ihm?
Von François? Er hat so, ich weiß nicht, wie man das sagen darf, so ausgeschaut wie ein richtiger Biker. Also Glatze, so einen Sechstagesbart, ziemlich gebaut, aber nicht übermäßig der Muskelprotz, aber mit Shirt schaut er schon ein bisschen gefährlich aus. Und sobald er den Mund geöffnet hat, also, du mit der Familie gesehen hast oder sich mit dir unterhalten hat, der liebste Kerl ever. Auch eine ziemlich sanfte Stimme, total nett, ein bisschen zurückhaltend. Ja, also total sympathisch, gleich vom Anfang an. Ich glaube, das kann jeder in der Mannschaft damals auch von ihm sagen, hundertprozentig. Ja, und am Eis ganz eigener Spieler, fand ich. Also nicht der beste Eisläufer, nicht der beste Techniker, aber ich habe damals, ich weiß nicht, ob ich jetzt mit jemandem oder gegen jemanden gespielt habe, vielleicht bei der Eishockey-WM einmal natürlich gegen einen NHL-Star, aber ich kann mich nicht erinnern, der so einen guten Abschluss hat. Also das war sensationell, ich habe sowas noch nie erlebt. Diese ersten drei Schritte waren auch sehr spritzig von ihm immer. Und dieser Snapshot, dieser kurze Slapshot, den er gehabt hat, das war einfach Wahnsinn. Er wusste einfach immer, wo die Scheibe hingehört und total schnellen Abschluss gehabt und immer richtig gestanden. Und das sowas kann man, glaube ich, über die Jahre natürlich, erlernt man das und hilft einem. Aber ich glaube, das muss man auch einfach im Blut haben. Und das hatte er. Und es war ganz lustig. Man hat nämlich immer, ich glaube, jetzt schon mittlerweile bei natürlich jeder österreichischen und bei jeder Mannschaft in der Liga einen Fitnesstest am Anfang des Jahres. Und der François, der hat, wie viele Spieler, glaube ich, damals noch, jetzt auch noch vielleicht immer wieder, gern Bier getrunken, ne? Und er ist natürlich vor der Vorbereitung gekommen und in der Vorbereitung, und da kann ich mich noch erinnern, da war der Benny, der Grado, der François unterwegs. Komischerweise war ich an dem Abend nicht dabei.
Das ist zwei Frankos in Wien. What could possibly go wrong?
Genau. Zwei Frankos in Wien. Der Benny, muss ich sagen, ehrlich, der Benny war nicht ein großer Trinker, hat seinen Rotwein gemacht, wie viele Franco-Kanadier. Aber François hat natürlich auch ein bisschen mehr Bier trinken können. Und ja, an dem Abend vor dem Fitnesstest hat der Benny den François, ich glaube um 5 in der Früh oder um 5:30 in der Früh nach Hause getragen, weil er eine ziemlich lange Nacht hatte. Und am nächsten Tag war der Bike-Test. Und der war schon ziemlich früh, ich glaube um 10. Und der François ist nach 4,5 Minuten abgestiegen vom Radl. Naja, weil er nicht mehr konnte, glaube ich, hat andere Gründe gehabt. Auf jeden Fall hat er den abgebrochen. Und wie man weiß, sind die meisten Clubs natürlich sehr streng mit den Tests, was auch natürlich nachvollziehbar ist. Und ja, da hat es mal ziemlich große Probleme gegeben. Weil natürlich, wenn man den Bike-Test nicht schafft, hat man, glaube ich, bei den meisten Clubs so einen Monat, dann darf man ihn wiederholen. Und wenn man dann ihn wieder nicht schafft, ist man natürlich gefeuert und natürlich macht das keinen guten Eindruck. Wenn man den ersten Bike-Test einmal nach 4,5 Minuten abbricht, weil ich glaube, 4,5 Minuten hält wahrscheinlich jeder am Bike aus. Ganz egal, ob 6 Jahre oder
sogar das Hemd, 50. Das dir gegenüber sitzt. Ja. Ja, also.
Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, und ich glaube, da war nicht so eine gute Stimmung da, bis wir dann, ich glaube, im ersten Vorbereitungsspiel, bin mir nicht sicher, aber ich glaube, er hat damals 2 oder 3 Tore geschossen im ersten Vorbereitungsspiel. Hat man noch nicht viel aussagen können. Natürlich kann das mal passieren, glücklich. Aber ich glaube, er hat dann in die Saison gestartet mit, ich glaube, 6 oder 7 Tore in den ersten 3 Spielen. Ich bin mir nicht sicher, aber es könnte leicht sein. Nachdem war, glaube ich, dann der Bike-Test ziemlich schnell vergessen. Ja, und dann ist das in der Stimmung, also auch in dem Prinzip eigentlich weitergegangen in der Saison. Und ja, das war einfach sowas zu sehen, es war unvorstellbar. Und natürlich der Benny, für François war das riesig, weil er hat mit dem Benny, mit dem Grado eine Ansprechperson gehabt, auch einen Franco-Kanadier, und das ist auch ein Typ, der das gebraucht hat. Er hat sich dann viel wohler gefühlt in der Mannschaft, ist auch aus sich herausgekommen und ja, die zwei waren einfach, man sagt immer, der Felsen in der Brandung, die zwei waren die Felsen in der Brandung bei uns in Wien und haben vor allem offensiv einfach Sachen gemacht, die man in der Liga damals, glaube ich, bis jetzt noch nicht oft gesehen hat.
Und darauf möchte ich dann auch noch zu sprechen kommen, wo sich diese Linie einreiht im Zuge der großen Linien, die wir in der Vergangenheit sehen durften. Wir haben auch da im Vorgespräch schon ein klein wenig drüber parliert. Es kommen einem dann immer Hughes, Ryan, Peval und in der jüngeren Vergangenheit Raffel, Nissner, Schneider in den Sinn. Das möchte ich dann auch ganz am Ende dieser Episode diskutieren. Was sicherlich auch François Fortier und seinem Start in Wien geholfen hat, ist, dass er Benoit Graton schon kannte, aus gemeinsamen Hamburg Freezers Zeiten, 3 Jahre, die sie dort zusammengespielt haben. Bei François Fortier war es so, dass er 5 Jahre in Serie vor nach Wien gekommen ist, in der deutschen Eishockey-Liga, die damals auch schon über unsere zu stellen war, über 20 Tore erzielt hat. Bist du jemand, der bei neuen Imports erstmal so ein bisschen Stat-Watching betreibt und was er gemacht hat, oder lässt du oder beurteilst du erst das, was du dann tatsächlich am Eis siehst?
Also ich, wie gesagt, ich bin ganz ehrlich zu dir, viele kommen, ich komme dann in die Kabine zur Vorbereitung und ja, dann stelle ich mich mal vor und viele, natürlich bekomme ich dann, aber es kann schon passieren, dass ich 1 oder 2 Imports gar nicht, dass ich da gar nicht mitbekommen habe, dass die mir unterschrieben haben, und dann stelle ich mich zum ersten Mal vor, wie bei allen, und ja, hört zum ersten Mal seinen Namen. Also das ist schon bei mir der Fall. Ich meine, leider muss man dazu sagen, wurden wir in Wien noch nie gefragt. Also die Spieler, die ewig da sind und ewig in Wien gespielt haben und vielleicht auch eine Persönlichkeit schon in der Mannschaft sind und einen bestimmten Stellenwert in der Mannschaft haben und natürlich auch das gewisse Know-how im Hockey haben, wurden wir in den Jahren, in denen ich in Wien gespielt habe, auch eigentlich nie. Also ich weiß nicht, wie es bei anderen war, aber ich könnte nicht von irgendwelchen Österreichern sagen, dass sie sehr oft gefragt wurden, die Meinung über andere Spieler, bevor sie unterschrieben worden sind oder einfach deine Meinung hören, was über. Also ich wurde nie gefragt, was sehr schade ist, weil die Spieler wissen natürlich vermehrt natürlich, auf was zu achten ist und welche Spieler, gegen welche Spieler es hart ist zu spielen oder was, welche Spieler charakterlich gut sind, weil sie natürlich einen ganz anderen Input haben als Leute, die vielleicht nicht am Eis stehen. Ja, aber wir wurden nie gefragt und darum ja, hat es mich eigentlich auch nicht interessiert, wen der Verein unterschreibt, weil ich eben
weil du auch nicht sicher sein konntest, ob er nicht dann im Herbst schon wieder ein Rückflugticket hat.
Das auch, aber ich hatte einfach nichts damit zu tun. Und darum habe ich mich da rausgehalten und habe die Spieler halt am Anfang der Saison dann kennengelernt. Und wie gesagt, ich bin einer, der natürlich schaut man sich den Spieler dann an auf Elite Prospects und schaut sich vielleicht ein cooles Video an, was auch immer. Ich war nicht derjenige, der das oft gemacht hat. Ich wollte dann natürlich sehen, wie er spielt, und habe dann mir ein Bild gemacht und versucht zu urteilen. Aber jeder Spieler braucht seine Zeit in einer neuen Liga, den ich nicht kenne. Und ich glaube, das ist sehr unfair, wenn man da schon einfach urteilt einfach und nach den Stats geht. Das hat, glaube ich, niemand verdient. Natürlich, wenn man jetzt seine Topscorer holt, erwartet man sich etwas. Aber ich glaube, das weiß jeder Spieler, der Profi ist, wenn man das und das das kann und wegen dem geholt wird, dann will man das auch abrufen, und jeder weiß, dass man das von einem verlangt. Ja.
Das Spannende mit François Fortier und auch mit Benoit Graton, zu dem ich gleich kommen möchte, ist, dass somit die letzten Langzeit-Imports in Wien waren. Graton hat 6 Jahre das Wiener Eishockey geprägt, Fortier war 4 Jahre da, Jamie Fraser dann später auch als einer der Felsen in der Brandung der Meistermannschaft. Das sind Jonathan Furland, ein paar von nicht immer wahrscheinlich 2 Handvoll Cracks, die dem Wiener Eishockey auch die Treue gehalten haben. Und das ist nicht nur ein Wiener nicht Problem, sondern nicht nur ein Trend in Wien, sondern generell in der Liga, dass es immer schwieriger wird, auch Cracks zu halten wie einen Fortier. Ich meine, wenn jemand jetzt 48 Tore in einer Saison erzielt, dann wird er mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit das Jahr drauf nicht mehr in der Winter Day Ice Hockey League spielen, weil er dann eben sich in Richtung höhere Aufgaben orientiert. Also auch diese Club-Vereinsbindung ist spannend, weil sie tendenziell poröser wird. François Fortier kommt daher. Du bist schon in Wien und mit dir, neben dir, war auch Benoit Granton schon 2 Jahre in Wien. Und wir befinden uns jetzt am Weg dorthin, dass die erste Generation aufwächst und auch ins Podcast-Höralter kommt, die Benoit Granton nicht spielen gesehen hat. Wenn jetzt vielleicht ein 10, 12, 15-Jähriger oder 15-Jährige das hier hört, keine Ahnung hat, wer Benoit Granton ist und war, wie würdest du dieser Person, diesen Spieler beschreiben?
Wow. Es ist nicht sehr easy, heutzutage Spieler zu finden, die Ähnlichkeiten mit ihm haben. Also ich glaube, er wäre eine Zusammenstellung von einem gewissen Halmo in Bolzano, der lange in Bolzano gespielt hat.
Immer noch spielt.
Von einem, wen hätten wir da? Wer passt noch gut zu ihm? Der Halmo. Dann hätte ich gesagt, kämpferisch und von der Kraft, auch wenn er die Größe nicht hat, einen Thomas Raffel. Weil er einfach eine unbeschreibliche Kraft hatte und auch ein Tough Guy eigentlich war. Sie nicht unbedingt immer weggehaut hat, die Handschuhe, aber es sehr oft gemacht hat und sich nicht gescheut hat, vor einem Riesen die Handschuhe wegzuhauen. Dann hätte ich gesagt, einen Topscorer wie einen Peter Schneider, wenn man sagen kann, okay, er kann so viele Tore wie der Peter Schneider schießen, ist aber eisläuferisch nicht einmal annähernd so begabt, so schnell wie der Peter Schneider. Und einem, ja, Benjamin Nissner, weil der Benny ist auch ein Center. Der Grateau war ein Center. Und beide sehr, sehr stark am Pullipunkt. Und einfach, wie sie das Spiel lesen und wo sie am Spielfeld sind, immer anspielbar, immer supportend mit ihren Mitspielern. Ja, ich glaube, eine Mischung aus den Vieren. Und ich glaube, wenn du eine Mischung aus den Vieren bist, kann man schon sagen, dass du ziemlich gut ankommst in der Liga. Genau, ja.
Ich habe mal versucht, so den NHL-Vergleich dazu zu überlegen. Wenn wir bei Spielintelligenz, Übersicht, Uneigennützigkeit auch sind, dann kommt man an einem Alexander Barkov nicht vorbei.
Ja.
Wenn man dieses Grit-Tough-Guy-Element im Sturm dazu nimmt, dann wahrscheinlich eine Prise Matthew Tkachuk.
Ja.
Und wenn man dann noch Tom Wilson, der eigentlich ein guter Eishockey-Spieler ist, aber der eigentlich nur für seine Checks hart an der Grenze der Legalität und teilweise auch seine Auszucker bekannt ist. Ich glaube, wenn man die zusammenmischt, dann wäre das so das NHL-Pendant des Benoit Graton. Einfach nur mal, um die Strafminuten zu rezitieren, die er in Wien aufgesammelt hat. Nur Regular Season, erste Saison, 40 Spiele, 162 Strafminuten. Zweite Saison, 49 Spiele, 140 Strafminuten. 2010, 11, 45 Spiele, 247 Strafminuten. Dann bei 62 Spielen, 12, 13, he toned it down a couple of notches, 65 Strafminuten und dann 13, 14, letzte Saison in Wien, 49 Spiele, 128 Strafminuten. Das sind 4 von 5 Jahren deutlich über den 100.
Ja.
Da merkt man schon, dass er kein Kind von Traurigkeit war.
Ja.
Aber das Spannende an ihm war, und es gab dann auch bei den Kollegen von Servus TV recht früh ein Porträt über ihm, zu ihm.
Mhm.
Und das hat so mit diesen Diskrepanzen gespielt. Kampfsau, im besten aller Wortsinne, auf dem Eis und abseits davon der netteste Mensch, der ganz ruhig spricht mit der Familie, sein Ein und Alles, dann irgendwie gezeigt wird und das, es hat in diesen 2-3 Minuten TV-Feature so schwer zusammengepasst, dass dieser unfassbar nette, besonnene, ruhige Mann. Auf dem Eis dann zu einer völlig anderen Person wird. Wie war es für dich, so diese Transformation des Benoit Gratton zu erleben?
Ja, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das ein bisschen nachvollziehen kann, weil ich, nur dass ich eben keine Familie habe, dass ich, glaube ich, ziemlich Ähnlichkeit mit ihm hatte, mit der Art und Weise, weil ich bin eigentlich auch ein ruhiger Typ, habe ich noch keine Familie, darum bin ich dementsprechend wahrscheinlich öfters unterwegs gewesen als er, aber abseits des Eises bin ich auch ziemlich ruhig und am Eis, ja, switch ich auch, glaube ich, das kann man auch, glaube ich, über mich sagen. Ich glaube, das erkennt man auch als Zuschauer.
Wir kommen schon zu deinen Startminuten, keine Sorge.
Also ich konnte das sehr gut nachvollziehen und ich glaube, dass viele Spieler so sind. Also man kann niemanden beurteilen, wie er sich am Eis benimmt oder wie er spielt und dann sagen, okay, das ist so und so, ist im privaten Leben. Also das ist ganz schwer zu beurteilen, sollte man auch nicht. Wie gesagt, das ist unser Job und viele schlüpfen dann eine komplett andere Rolle am Eis. Philipp Lacos ist auch das beste Beispiel, der liebste Mensch abseits des Eises und ich glaube, niemand will am Eis mit ihm in eine Konfrontation raten. Da laufen wir lieber so schnell wie möglich weg. Aber ja, das ist bei vielen Eishockeyspielern der Fall. Beim Benny natürlich sehr extrem, wie du schon angesprochen hast. Also auch ein Heißläufer. Aber immer natürlich, nobody's perfect. Gibt Sachen, die kann man immer besser machen. Aber es war einfach immer, es gehört zu ihm dazu und zu seinem Charakter. Und es hat alles so gepasst, wie es passiert ist. Und es hat ihn genau ausgezeichnet, wie er war. Und hat Wien... war eine unglaublich positive Werbung für Wien. Die Jahre, die er da war und hat so viel hinterlassen für den Verein, wo man einfach zurückblicken kann und sagen, hey, das war so eine geile Ära, die er da wirklich als Kapitän hatte und die Mannschaft auch geführt hatte und auch die jungen Spieler schon auch geprägt hat.
Wie kam es zu dieser Linienzusammenstellung? Head Coach damals im letzten Jahr Kevin Godet.
Genau, das wollte ich fragen. Okay, genau, der Kevin war Head Coach, okay, ja.
Wie kam es zu dieser Linienzusammenstellung? War das etwas, das im Training sofort geklickt hat oder wie so oft auch irgendwie Zufall? Was war der Grund?
Ja, ich glaube, also erstens glaube ich mal, dass manchmal mögen dich Coaches, manchmal nicht. Ich glaube, das ist ganz normal. Coach ist auch ein Mensch. Und manche Coaches finden dich sympathisch, finde ich nicht sympathisch. Ich glaube, als Coach ist es dann ganz schwer, zum Glück bin ich jetzt in der Rolle, dass ich das auch mal erfahren kann. Wie gehe ich dann damit um? Den kann ich eigentlich nicht leiden, den Spieler vielleicht. Aber ist er ein guter Spieler? Wie mache ich das? Das muss ich jetzt nehmen? Oder? Also ich weiß das auch noch nicht, weil ich jetzt erst in der Situation bin. Freue mich auch schon drauf. Beim Kevin, glaube ich, war das nicht der Fall. Mir gegenüber, ich glaube, der Kevin hat mich immer sehr mögen, weil der Kevin mich hatte, als ich nach Wien gekommen bin. Ich glaube, der Kevin war gleich da. Stimmt das? Das stimmt, okay. Und der Kevin hat mich, glaube ich, von Anfang an mögen, weil ich alles investiert habe, ganz einfach. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Prinzip von Coach, wenn einer weiß, der alles investiert und immer die Mannschaft vor ihn stellt, hilft er der Mannschaft und kann ein guter Spieler sein. Charakterlich, glaube ich, hat er mich auch mögen. War natürlich ein bisschen crazy, war noch jünger. Natürlich hin und wieder unterwegs gewesen, aber wie gesagt, sobald ich in der Eishalle gekommen bin, war ich ein Vollprofi und habe mich auch so verhalten. Und natürlich wollte jeder mit denen spielen. Ich meine, das war ja keine Ahnung, das war wie in einem Traum, mit den zwei zu spielen. Ich glaube, ich habe mich da dann qualifiziert durch meine Jahre davor und hatte das Glück, eben, dass er mir die Chance gegeben hat. Und ich glaube auch, dass der Ben und der François mich gemocht haben, auch persönlich. Ich habe eigentlich mit allen Spielern immer eine super Beziehung, abseits des Eises und verstehe mich mit allen. Und bei denen war genau das Gleiche. Ich habe mich super mit denen verstanden. Es war auch nicht schwer, weil es super Typen waren. Und natürlich klickt man dann besser am Eis, weil man über alles reden kann. Sie haben mir total geholfen und ja, ich war einfach ein bisschen surreal war das Ganze, weil ich dann zwischen den zwei Superstars stehe. Und natürlich hilft es einem Spieler total. Und sie haben mich zu dem Spieler gemacht. Natürlich, du profitierst von jedem Mitspieler. Du kannst jetzt noch immer von jedem Spieler, Gegenspieler, Mitspieler lernen. Über im Training oder im Match oder du schaust nur zu, Videos, was auch immer, NHL-Spieler, was auch immer. Man kann immer lernen, man hat nie ausgelernt, aber natürlich profitierst du unglaublich von zwei so Weltklasse-Spielern. Du trainierst jeden Tag mit ihnen, du bist surrounded von ihnen, mental, sprechen dir gut zu, machen dich auf alles aufmerksam und ja, also sage ich ja jetzt auch in meiner Karriere, die zwei haben mich so geprägt und haben alles rausgeholt, weil der Benny ist auch einer, François nicht so sehr, der Benny ist einer, der gibt sich nicht zufrieden und den François ist er genauso angegangen und das ist so, hey, sagt, Frankie, fucking wake up, du lazy fuck, weil der Frankie war nicht der Übertrainierer, war ein bisschen lazy fuck, aber schießt halt jeder über die zwei, drei Tore, ne? Kann man sich erlauben einmal, ne? Aber der Benny war einer, der dahinter ist, darum war er auch der Captain. Und hat gesagt, hey, da muss mehr kommen, weiter. Und da hat ihm den Stab sehr hoch gehalten, auch bei mir. Und hat dann immer gesagt, Rafi, du verbesserst dich nur, wenn du jeden Tag das Beste gibst. Und natürlich, you're human, jeden Tag kann man nicht. Ist klar, sind müde, sind fertig, persönliche Dinge beeinflussen dich, aber du kannst es versuchen. Und genau dadurch haben sie mich geprägt, die zwei. Und ja, ich kann nur dankbar sein, dass mir damals der Kevin die Chance gegeben hat und die beiden eben an mich geglaubt haben und mich zu dem Spieler gemacht haben, der ich dann meine Karriere auch geworden bin. Und ja, also denen ja, kann ich nur ein riesen Dankeschön aussprechen, weil ja, ohne denen wäre ich bestimmt nicht so weit gekommen.
Du hast Kevin Gaudette angesprochen und dass er auch mal für den einen oder anderen Spaß zu haben war. Und Spaß ist in deiner Karriere, wenn man so die Mitspieler befragt, nie zu kurz gekommen. Und einer der damaligen Mitspieler, den habe ich gebeten, nachdem er dich in der vergangenen Offseason auch in der Eishockey-Pension gejoint hat, dem ich Martin Ulmer mal so ein klein wenig zu erzählen, wie lustig diese Wien-Truppe 10-11 denn tatsächlich war. Und würde vorschlagen, da hören wir mal ganz kurz rein, ja, weil es eben auch mit Kevin Gaudette zu tun hat. Martin Ulmer aus der Saison, über die Saison 2010-2011.
Servus Raffi erstmal. Ja, ich hoffe, du hast es gut. Ja, Geschichten über den Rotti. Ich glaube, so lang geht der Podcast gar nicht, so viele Geschichten wie über den Rotti jetzt. Und extrem witzige Geschichten, aber eine, die mir extrem in Erinnerung geblieben ist, war einfach damals, Trainer war Kevin Gaudette und ich kann mich nicht mehr hundertprozentig erinnern, ich glaube, es war ein Kartenspiel, was wir davor gespielt haben. Auf jeden Fall haben wir ausgemacht, eben der, wo das Kartenspiel verliert, der muss zur Bestrafung die ersten zwei Übungen komplett falsch fahren. Also erst anstehen und die Übung komplett falsch fahren. Und ich kann mir das jetzt noch vor meinem geistigen Auge vorstellen. wie der Rotti angestanden ist, komplett motiviert, mit 150 km/h in die falsche Richtung gefahren ist und der Kevin die Übung abpfiffen hat, er wieder hinten angestanden. Das zweite Mal, wo er drankommen ist, wieder genau das Gleiche. Irgendwo hingefahren durch die ganze Übung durch mit 100 km/h, keine Scheiben mitgenommen, gar nichts. Ja. Und ist wieder hinten angestanden, wie wenn nichts war. Ich muss sagen, es war eine extrem lustige Zeit, damals mit dem Rotti zusammen. Ich bin generell froh, dass ich den Typen kennengelernt habe. War mir echt eine Ehre, mit dir zusammen zu spielen, schon in die U-Auswahlen und dann bei Wien. War echt ein Highlight das Jahr mit den ganzen Österreichern, was wir da gehabt haben, war richtige Gaude.
passiert relativ selten, dass ein Protagonist in einer Winter Day Hockey O'Clock Original Series bei einer Story, die mich erreicht, selber so viel lacht. Dürfte offenbar noch präsent sein. Großer Dank an Martin Ulmer, nicht nur einer der klügsten und eloquentesten Profis der letzten Jahre, des letzten Jahrzehnts, sondern auch ein unfassbar witziger. Wie präsent ist diese Episode noch?
Ja, brutal. Also jetzt begonnen hat zu erzählen, also da gibt's einige Stories, wie er schon erwähnt hat, aber ja, die fällt mir natürlich sofort wieder ein. Also das, ja, das war total witzig und ich war leider nie der besten Kartenspieler. Zur Freude der anderen. Ja, und damals ging es eben um die ersten zwei Übungen und ja, wenn man verliert, das sind Ehrenschulden und die muss man einhalten, ganz klar. Und Kevin hat kurz geglaubt, dass ich wahrscheinlich direkt vor einem Nachtclub gekommen bin zum Training. Aber ja, ich glaube, der Benny hat das dann auch, der Benny wusste schon davon und hat das dann kurz mit dem Kevin besprochen und ja, damals, dass da wir eine ziemlich gute Mannschaft waren, dass die Stimmung immer gut war, ja, war er mir da nicht sehr böse. Jeder hat ziemlich gelacht und wir haben das Training gut durchgezogen. Aber ja, nur zum Ulmer, mit dem ich sehr gerne zusammengespielt habe, immer, wie er schon erwähnt hat, seit Jahren, seitdem wir Kinder sind, kannten wir uns, der ein unglaublicher Spieler ist. Ich glaube, wir haben uns auch sehr geähnelt mit unserer Spielweise. Nur, dass ich dann halt auch DAF geworden bin und er ist halt ein Softie geblieben.
Wie François Fortier, wie Francis Lemieux, wird er nicht hören. Ja.
Nein, das war ein unglaublicher Spieler. Sehr schade, dass ich nicht länger mit ihm zusammenspielen konnte. Ja, aber da gibt es eine Story und ich habe gedacht, er erzählt über sich selber. Da haben wir in Ungarn gespielt. Gegen Alba Wohlern. Und wir stehen auf der Bank, also die muss ich erzählen, wir stehen auf der Bank und der Kevin ist Trainer und der Ulmi muss die ganze Zeit aufs Klo, ne? Und ich denke mir so, ja, keine Ahnung, ist halt, Vati, wir sind erwachsen, wir sind Profi, ich meine, wärst du aufs Klo gegangen, jetzt bist du ein Drittel. Ich sage, ja, er muss so dringend und ich sage, er soll mich jetzt nicht auf, soll mich nicht zigieren lassen, wenn ich rüber spielen kann. Auf einmal komme ich beim nächsten Wechsel raus, stehe neben Ulmi und sage, boah, Renald, die Spieler, auch geiles Spiel, hey, jetzt bist du gleich dran. Sag Ulmi, ja, aber hoffentlich sind die noch länger dran. Ich sage so, warum, was ist? Und er schaut nur sehr konzentriert, schaut er, aber gar nicht aufs Eis, so ein bisschen in die Luft. Und ich sage so, ist alles okay? Weil hin und wieder kommt mir vorher Schilderbild, da habe ich gedacht, das ist so ein normaler Blick, ne? Und dann sage ich, ist alles okay? Und dann höre ich es nur und ich sage so, schau runter. Und bemerkt da, dass die Tonne neben mir steht, mitten auf der Bank, also wenn man sich über die Bank lehnt und das Spiel beobachtet, hat der einfach die Hose runtergezogen, die Eishockey-Hose, und pinkelt während dem Spiel in den Mistkübel rein, neben mir, und ich sehe schon, wie der Wechselspieler kommt, und ich sage, Ulmi, Ulmi, und der komplett nervös, wacht aus seiner Trance da aus, sagt, ah, schüttelt schneller, die Tonne steht noch da, springt bei der Tonne vorbei und springt aufs Eis. Also das war brutal und da glaubt mir, man hat alles gesehen und jedes Jahr, in jeder Saison bist du immer was Neuem, erzählst du von was Neuem, weil du was Neues siehst und das war halt brutal. Also das war eine der witzigsten Situationen, die ich erlebt habe beim Eishockey, auf einer Bank während eines Spiels. Ja, genau. Frage. Martin Ulmer.
Ich muss gestehen, ich bin mit einer relativ hohen Erwartungshaltung in diese Gesprächsserie gegangen. Ja. Jetzt schon übertroffen. Ja. Grüße gehen raus an Martin Ulmer. Ja. Große Karriere.
Ja.
Auch dem wird irgendwann dein Schicksal treuen, dass wir uns über
eine lange, sehr darauf,
verdiente, große und für meine Begriffe auch unterschätzte Karriere eines österreichischen Eishockeyspielers unterhalten. Wir wollen uns aber bei Let's Talk About Six weiterhin mit dir beschäftigen und auch diesem hervorragenden Start, die diese Linie hingelegt hat in der Saison 2010-2011. François Fortier, Benoit Gratton, Raphael Rotter beginnen, die Liga zu zerschießen. 10 Spiele während der Point-Scoring-Streak für dich im Oktober. 3 Doppelpacks bis Spiel Nummer 25. Unter anderem ein Spiel, in dem dir 4 Assists gelungen sind, Ende November gegen den VSV. alle Zahlen, Daten und Fakten, die aus dieser Zeit vorliegen, suggerieren, dass es bombastisch läuft. War das auch das Gefühl bei euch beim Training, in der Kabine, beim Spiel, hoppla, das könnte eine ganz besondere Linienzusammenstellung sein?
Ja, doch. Also du hast die Assists erwähnt. Ich meine, mit den zwei war das nicht so schwer. Ich meine, das ist so wie bei manchen Verteidiger, wenn du mit Topstürmer spielst oder beim Tormann, wenn du mal die Scheibe abwehrst, beim Goalie oder als Verteidiger, clearst du den Park über die Bande und ein Topstürmer wie der Benny oder der Fodier nehmen die Scheibe auf, im Mittendrittel laufen durch und schießen ein Tor und du schaust natürlich, ah, sie ist von mir, kein Problem, alles richtig gemacht, die Scheibe rausgechippt. Ich meine, die Assist liebt man ja. Ja, also es ging da wirklich... Es ging bei mir eigentlich nie um die Punkte, um die Tore. Muss ich schon sagen, natürlich ist man happy, wenn man ein geiles Assist macht. Also ein geiles Assist taugt mir noch immer mehr als ein cooles Tor. Das ist bei mir noch immer der Fall. Leider war das, glaube ich, ein bisschen das Manko bei mir in meiner Karriere, dass ich mehr das Abspiel gemacht habe, als der Finisher zu sein. Aber ja, um das ging's gar nicht. Es war einfach eine volle Gaude, mit dir zusammen zu spielen. Es war einfach alles so easy. Der Benny war in allen Zonen, in allen drei Zonen einfach so, ich sag, so präsent. Und im eigenen Drittel, in der Defense, war er einfach immer da, immer anspielbar, hat auch immer einen ersten totalen smarten Pass gespielt, dass allen Spielern das Spiel einfach im Aufbau vor allem erleichtert. In der Neutral Zone eigentlich immer ziemlich simpel gelassen. Ich meine, wenn der François mal in Fahrt war, war er in Fahrt, also dann hast du dann die Scheibe in der Neutral Zone gegeben und der ist halt dann durchgefahren. Oder hat einfach einmal, ich glaube, ich habe so drei oder vier Tore am Mittelpunkt abgezogen und hat reingeschossen ins Tor. War unglaublich. Du bist total nervös, wenn du mit zwei solchen Eishockeyspielern zusammengestellt wirst. Natürlich ist man dann nervös anfangs und man macht sich Gedanken, oh, mache ich da was nicht richtig, mache ich da, kann ich da was besser machen, das und das. Aber eigentlich ist es einfach nur einfacher. Es ist einfach einfacher, aber es ist eh voll klar, weil du spielst einfach mit zwei Spielern, die einfach überall sind und die total smart Eishockey spielen und dir das Leben einfach vereinfachen. Und wenn du dann noch dazu alles, glaube ich, investierst und versuchst, das Beste aus dir rauszuholen und du noch den Input von den zwei Spielern bekommst und dann noch dazu mit zwei Top-Verteidigern am Eis stehst, weil du natürlich da auch noch hinten ausgerüstet wirst mit den zwei besten Verteidigern wahrscheinlich in der Mannschaft, naja, dann macht man sicher hin und wieder noch einen Fehler, einen Turnover, einen Fehlpass, verliert mal einen Battle, aber wenn du mit vier anderen unglaublichen Eishockeyspielern am Eis spielst, ist der Fehler schnell wieder aus dem Leben geräumt. Und für mich war es einfach unfassbarer Spaß und einfach jeden Tag ein Lernprozess. Und es war cool, weil ich einfach jeden Tag Sachen aufsaugen konnte und mich weiterentwickeln konnte und dabei einfach eine volle Gaude hatte und ganz ehrlich nicht viel Arbeit unter Anführungsstrichen hatte, weil es einfach gut funktioniert hat. Und wie gesagt, es hilft natürlich, glaube ich, schon, wenn man sich auch abseits des Eises gut versteht. Ja.
Jetzt hast du gesagt, ist da ein geiler System noch lieber als ein Torerfolg? Andersrum wärst du vielleicht hin und wieder auch lieber gewesen. Das Ding ist, völlig egal, denn du bist sowohl All-Time-Leading-Goalscorer der Spusowiener Capitals als auch All-Time-Leading-Assistant bei den Spusowiener Capitals. Zwei Zahlen, die auf einem exklusiven Winter Day Hockey O'Clock Legenden-T-Shirt verewigt worden sind. Und in jeder Folge dieses Winter Day Hockey O'Clock Spezials der Original Series wird es fünf dieser T-Shirts gewinnen oder zu gewinnen geben. Das Ganze jetzt bei einer kurzen Pause bei
Let's talk about six.
Win today, Hockey, Football.
In jeder einzelnen Folge von Let's Talk About Six gibt es jeweils 5 exklusive Exemplare des auf nur 100 Stück limitierten Raphael Rotter Legenden-Shirts zu gewinnen. Beantworte einfach folgende Frage richtig, um am Gewinnspiel in dieser Episode teilzunehmen. Für wie viele Spiele wurde Raphael Rotter für seine Attacke gegen den Schiedsrichter im Spiel gegen Linz am 5. Dezember 2010 gesperrt? Schicke die richtige Antwort an hockeyoclock101@gmail.com. Das ist hockeyoclock101@gmail.com. Und mit ein wenig Glück gehört dir bald eines der heiß begehrten Raphael Rotter Legenden-T-Shirts.
Win today, Hockey, Football.
Zurück mit dem letzten Teil der ersten Folge von Let's Talk About Six, einem Winter Day Hockey O'Clock Original, einer Original Series. Raphael Rotter, der mir immer noch gegenüber sitzt. Und Raphael, nachdem dieser bombastische Start der Linie Fortier, Canton, Rotter erfolgt ist, kommen wir natürlich nicht vorbei am 5. Dezember 2010. Sagt dir dieses Datum was?
5. Dezember 2010? 2010, wir haben jetzt schon 24. Jetzt gerade, wenn du das sagst, ja, das war das Schiedsrichter vielleicht? Ja, Schiedsrichter, ja. Du musst ja nicht, dass das schon so lange her ist. Ja,
2010. Eineinhalb Jahrzehnte,
ja,
mein
und
Lieber.
Ich wusste nicht, dass es im Dezember war. Darum habe ich nur, weil ich habe 16 Spiele und war dann nämlich noch immer dabei. Dann in den Playoffs, darum war ich mir nicht sicher, ob es im Dezember. Okay, Dezember, ja, gegen Linz. Jetzt habe ich wieder alles vor meinem Auge. Ja.
Kleiner Refresher, und ich werde versuchen, diesen Clip dann auch auf YouTube zu posten für all diejenigen, die das sehen möchten, weil es das jetzt nur zu hören gibt. Dann bitte kurz in die Shownotes dieses Podcasts blicken. Für dich als kleinen mentalen Refresher. Ja. Folgendes, das sich an jenem 5. Dezember beim Spiel gegen Linz zugetragen hat.
I cannot fucking touch my fucking any time. You fuck. Shut the fuck up, you big fuck. You fucking kidding me? Fucking choke. It's fucking embarrassing for fuck's sakes. You're fucking Schande. Fucking choke in this fucking league!
Ja, da hat es noch Kabelgeist gegeben.
Letztlich muss man dazu sagen, dass es für die Eishockey-Geschichtsschreibung ein absoluter Zufall, ein glücklicher Zufall war, dass du damals mit deinem Servus-TV-Mikro verkabelt warst und als Kabelguy unterwegs warst. Und dieser Clip hat unfassbare Kreise gezogen. Eishockey war vielleicht nicht unbedingt aus den Gründen, wo man präsent sein will, so präsent wie selten zuvor. Und was natürlich raussticht, jetzt mit dem Ende und Eltern, die das gerade vielleicht ihren Kindern vorspielen, bitte den einen oder anderen Kraftausdruck verzeihen. Manche sind eher liebevoll gemeint. Das fucking Schande. Das hat ihn als Choleriker zu bezeichnen wäre falsch, aber jemand, der pointiert schon auch, gewusst hat, was er mit Wutreden anstellen kann. Greg Holst, eigentlich populär gemacht in Österreich, und 5 Jahre nach seiner Wutrede, oder nicht einmal 5 Jahre, hört man dann das fucking Schande aus deinem Mund. Wie viel Greg Holst war da mit dabei in dem Moment?
Boah, ich glaube, vielleicht irgendwie im Hinterkopf hat sich das irgendwie gespeichert und ist dann rausgekommen, wahrscheinlich nicht, aber es könnte schon möglich sein. Ich meine, der Herr Greg Holst, Trainerlegende, und ich hatte das Glück, dass er mich auch trainiert hatte im Nationalteam, unglaublicher Trainer, unglaublicher Charakter, größten Respekt vor ihm. Und ja, vielleicht irgendwie im Hinterkopf, dass ich das gespeichert habe und das da rausgekommen ist. Wahrscheinlich nicht, aber könnte sein. Ja, wer weiß.
Wenn du diese Szene jetzt nochmal siehst oder nachdem du sie nochmal gesehen hast, mit der Distanz von 1,5 Jahrzehnten, wie geht's dir damit?
Es ist verblüffend zu sehen, wie jung ich damals ausgeschaut habe, ohne Bart, erstens einmal. Der Rest, ich glaube, es schaut eigentlich total harmlos aus, wenn man so schaut, im Video sieht, weil es seitdem bis jetzt, glaube ich, Inzidenzen mit Schiedsrichtern gegeben hat, die 100-mal schlimmer waren und die Strafe wesentlich geringer ausgefallen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist so. Auch damals, danach, kann ich mich erinnern, der Chippy hat damals in Villach seinen Schläger nach dem Schiedsrichter getomahawkt und den Schiedsrichter getroffen. Und ich glaube, er hat ein Spiel, wenn überhaupt, bekommen. Was auch immer, sollte nichts damit zu tun haben. Es schaut, finde ich, trotzdem ziemlich harmlos aus. Es war ja ein Stupser. Ich habe ihn leicht berührt, glaube ich. Natürlich, glaube ich, damals gegen Linz. Die Halle war voll. Es war ein Live-Spiel. Ich war verkabelt. Ja, ich glaube, wenn die Liga das heutzutage beurteilt, glaube ich, würden sie ganz anders urteilen, hundertprozentig. Ich war 22, 23. Es ist einfach schade, dass nachdem das passiert ist, haben mich einfach Schiedsrichter anders behandelt in der Liga. Und das hat mir meine ganze Karriere überhaupt nicht kaputt gemacht, aber das ist mitgezogen mit meiner ganzen Karriere und hat mir es total schwer gemacht. Und das finde ich so schade und das finde ich auch, muss ich schon sagen, schade von der Seite des Schiedsrichters, dass sie das immer, nicht immer, aber sicher sehr viele Jahre einfach nachgetragen haben. Ich meine, wenn ein Schiedsrichter in unserer Liga passiert, das tagtäglich eine komplett obszösen Call macht, der nicht einmal irgendwie nachvollziehbar ist, ist er beim nächsten Call wieder vergessen. Und wir sind alle Menschen, sowas passiert. Was wäre geschehen, wenn der mich wahrscheinlich einen Millimeter weiter unten getroffen hätte? Wäre ich heute auf einem Auge wahrscheinlich blind? Kann man auch so argumentieren. Wie gesagt, es ist so passiert, ich hätte es nicht machen sollen, dass ich da ein bisschen geschimpft habe. Ist ganz normal, glaube ich. Ist auch gut, dass das die Zuschauer hören, weil die wollen ja wissen, wie es am Eis zugeht. Und genau so geht es am Eis zu. Natürlich, wie du auch erwähnt hast, andere Spieler gehen anders damit um. Ich gehe so damit um. Ich glaube, Leute schauen sich das jetzt an und schmunzeln sicher und sagen, ja, es war einfach eine geile Zeit. Und ich glaube, dass die meisten auch sagen, okay, das war jetzt nicht die richtige Aktion vielleicht, aber es war ein cooles Spiel und eine coole Aktion.
Offiziell firmiert das Ganze natürlich als Tätigkeit gegenüber einem Offiziellen. Aber ich habe mich dann auch in Schiedsrichterkreisen umgehört und möchte da auch eine Lanze für dich brechen. Heutzutage wird es nie und nimmer 16 Spiele geben. Da muss man auch dazu sagen, der damalige Strafsenat, das hat für mich als Außenstehender oder auf mich als Außenstehender sich oft so angefühlt, als ob die Strafen auswürfeln und es nicht irgendwie einen nachvollziehbaren Kriterienkatalog gäbe. Ja. Nicht, dass der aktuelle extrem viel nachvollziehbarer wäre, aber es gibt zumindest Leitlinien und bei Weitem nicht mehr diese extremen Sperren, weil auch eine der Argumentationslinien des Department of Player Safety ist, wenn man einen Spieler so lange sperrt, dann profitiert eigentlich nicht die Mannschaft, die bestraft gehört hätte, sondern alle anderen, also die Konkurrenten, weil du ja gegen die alle nicht spielen kannst. Und dieses Thema Strafsenat wird uns dann vielleicht auch möglicherweise in dieser Episode noch einmal kurz begleiten. Hab's mir nämlich im Zuge dessen nicht nehmen lassen, auch mal von oder auf höchster Ebene nachzufragen, wie nicht nur diese Szene fast 15 Jahre später rezipiert worden ist, sondern vielleicht auch deine Karriere als, nenne ich jetzt einfach mal, kleine Dynamitstange auf dem Eis. Und es gibt wahrscheinlich wenig Menschen, die das klüger, besser und eloquenter machen als der langjährige Schiedsrichter, jetzt der langjährige Referee-in-Chief beim ÖEHV, Gerhard Schiffauer. Wir hören mal ganz kurz rein, was er über Karriere, Mensch und diese Situation des Raphael Rotter zu sagen hatte.
Ja, hallo Martin, da spricht Gerhard Schiffauer. Einige Gedanken und Erinnerungen noch zum Spiel und Spielweise vom Rafi Rotter. Zuerst mal eingangs, ich habe ihn immer als Spieler sehr geschätzt, weil für mich einer der besten Eishockeyspieler in Österreich war. Durch seine Spielweise war er oft auch ein Feindbild für manche gegnerische Spieler. Er hat sehr viel einstecken müssen, oft auch zu Unrecht. Und gelegentlich sind ihm heute Emotionen durchgegangen. Aber als Mensch und Sportler habe ich immer höchsten Respekt vor ihm gehabt. Und bei der Situation, wo er, sagen wir so, rot gesehen hat, wo er einen hohen Stock kassiert hat, den der Schiedsrichter leider übersehen hat, hat er dann eine dementsprechende Strafe bekommen und da sind offensichtlich die Gäule mit ihm durchgegangen. Vielleicht, wenn er das Visier richtig getragen hätte, hätte man die Verletzung vermeiden können, ungeachtet dessen. Wir Schiedsrichter haben ihm das nicht nachgetragen. Es hat eine sehr strenge Strafe gegeben und mit dem haben wir alle quasi leben müssen. Zum Rafi Rotter, ich habe ihn schon als Jugendspieler gekannt. Ich habe immer bewundert, seine Art, wie er mit dem Stock und dem Puck arbeiten hat können. Da hat es sehr wenige Spiele in Österreich gegeben, die dieses Puck-Handling gehabt haben oder haben wie der Rafi Rotter. Und vom Menschlichen finde ich, ist er mehr als in Ordnung. Ein äußerst umgänglicher Mensch. Und durch seine Spielweise, wie ich schon gesagt habe, hat halt manche Spieler richtig motiviert, ziemlich aggressiv ihm gegenüber zu treten, was ich oft nicht in Ordnung gefunden habe. Und für uns Schiedsrichter war es trotz alledem immer ziemlich einfach, mit ihm umzugehen, weil er hat ganz genau gewusst, wo seine Grenzen sind. Und bei dieser einen Aktion sind ihm heute Nerven durchgegangen. Und es tut mir eigentlich furchtbar leid, dass er dann so eine lange Sperre bekommen hat. Aber es musste offensichtlich ein bisschen eine Generalprävention dabei sein. Und es war ihm sicherlich auch eine Lehre für seine Laufbahn. Ich wünsche dem Rafi auf alle Fälle weiterhin alles Gute. Ich freue mich, wenn wir uns wieder irgendwann mal sehen würden. Und vielleicht möchte er auch noch Schiedsrichter werden. Es würde uns sehr freuen. Alles Gute, wir hören und sehen uns.
Bevor wir da das Pferd von hinten aufzahmen, jetzt machen wir erstmal Rafael Rotter, den Assistant Coach, aber irgendwann Rafael Rotter, der Schiedsrichter.
Ich habe mir das ehrlich in meiner Karriere schon öfters gedacht, weil ich glaube, als Spieler kann man das später als Schiedsrichter natürlich alles viel besser, glaube ich, beurteilen. Jeder, glaube ich, der den Sport gespielt hat, und auch wahrscheinlich vielleicht auf Profi-Ebene gespielt hat, kann es viel besser findet eine gewisse Leichtigkeit, glaube ich, dabei, das nachzuvollziehen, sagen wir es so. Ari Winkler jetzt zum Beispiel von Innsbruck ist jetzt Schiedsrichter.
Bastian Grosnick. Anerkanntes Raubein.
Danke, genau. Und man sieht schon bei den Spielern, bei den Schiedsrichtern, die damals vielleicht aktive Spieler waren, dass sie schon einen gewissen Umgang haben mit den Spielern. Besser reden können, ob er jetzt auszuckt oder nicht. Einfach hundertprozentig. Also das ist meine Meinung. Dass es ihnen einfach leichter fällt, anfangs hundertprozentig da reinzukommen. Ganz sicher. Und ich habe mir das auch überlegt. Und ich habe das auch vielleicht falsch formuliert vorher, dass nach dem hohen Stock, den ich bekommen habe und dem Auszucker, den ich hatte, dass die Schiedsrichter mich dementsprechend dann natürlich, sie hatten keinen Pick auf mich, aber natürlich wurde ich extremer beobachtet, was auch ganz normal ist. Ich meine, es war ja nicht nur das Accident, es gab ja andere auch noch und ich war auch ein bisschen Heißläufer, das lernt man dann über die Jahre damit umzugehen, ganz, ganz normal, glaube ich, aber ich glaube, dass die Schiedsrichter das dann immer auch besser gemanagt haben und mit mir auch immer besser umgegangen sind, wirklich jetzt schon am Ende meiner Karriere, die letzten Jahre. Also es gab keinen Schiedsrichter, mit dem ich dem ich nicht super ausgekommen bin am Eis. Und ich glaube, es gehört ganz normal dazu in jeder Sportart leider, dass man leider als Sportler manchmal Ausreden sucht in der Sekunde und dann natürlich der Pranger, der Schiedsrichter vor dir steht und sagt, okay, dich nehme mal her. Und in der nächsten Sekunde denkst du, okay, was bin ich eigentlich für ein Loser? Eigentlich liegt es nur an mir, warum mache ich den Blödsinn? Das ist leider auch menschlich, aber das lernt man dann auch in der Karriere und im Alter, damit besser umzugehen. Und ja, nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Schiedsrichter dann sehr gut mit mir umgegangen sind in meiner Karriere, wenn man darauf blickt, was ich mir alles erlaubt habe. Und ich glaube, dass es überhaupt schon einmal nicht einfach ist, als Schiedsrichter zu fungieren. Also man muss immer alle glücklich machen als Schiedsrichter und das ist unmöglich. Und darum muss man sich, glaube ich, als Schiedsrichter abfinden, dass man da leider wahrscheinlich immer eher der Gehasste ist. Ja.
Was bei Gerhard Schiffauer schon auch mitgeschwungen ist, ist extremer Respekt vor dir als Person und Spieler. Hat auch wortwörtlich gesagt, es hat ihm leid getan, dass es so eine lange Sperre gab. Das war natürlich auch für die österreichischen Eishockey-Fans ziemlich ein Magengrubenschlag, weil sie dieser tollen Linie beraubt worden sind. 16 Spiele Sperre, das waren 2 Monate. Ja. Und jetzt siehst du diesem Werkel zu, ohne dich. Das war nämlich auch relativ spannend, weil es nie so einen fixen Dritten gab. Kevin Kraxner durfte in dieser Linie mitwirken, dann Christian Dolezal. Kraxner hat nur ein Spiel, Dolezal. Dann deren 4, François Bouchard, eigentlich Verteidiger, wurde da mal in die Linie beordert.
Kann mich erinnern, ja.
David Rothmann, Martin Ulmer. Es wurde viel versucht, aber nichts ist wirklich picken geblieben. Du musst das mit ansehen. Diese Linie, die mit dir als Dritten so exzellent funktioniert hat, kommt Punkte zwar schon weiter, aber dieses dritte Glied will nie wirklich hängen bleiben. Wie war das für dich?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Thema als Sportler, weil ihr Sportler bist, in einem Mannschaftssport bist, glaube ich, oder ein Einzelsportler bist, du bist doch egoistisch. Du willst doch das Beste haben. Du willst doch das Beste rausholen und du willst derjenige sein, der den Unterschied macht oder hilft, den Unterschied zu machen. Und natürlich bist du dann, das habe ich auch in meiner Karriere, bei mir war es ziemlich easy. Ich glaube, viele Leute haben damit Probleme, einfach wirklich die Mannschaft im Vorhinein zu stellen. Es ist wichtig, dass die Mannschaft funktioniert. Und manchmal funktioniert die Mannschaft, und das ist traurig zu sagen, wenn du vielleicht nicht viel spielst. Und das aber zuzugeben und sehen, okay, und was könnte ich jetzt aber trotzdem besser machen, dass ich auch happy bin und trotzdem der Mannschaft helfe und trotzdem an mir arbeite? Und da sitzt du natürlich dann oben und ich war damals jünger und ich hoffte natürlich, fuck. Im ersten Augenblick habe ich mir gedacht, die ersten Tage, mir gedacht, super, jetzt wäre ich das jetzt. Was ist, wenn das genauso gut klappt oder vielleicht sogar besser? Dann wird jeder sagen, Raphael Rotes, schau, mit denen kann ja jeder spielen. Jeder macht viele Punkte. Sehr easy. Der ist gar nicht so gut, wie man glaubt. Oder wie es zu scheinen tut, ist. Weiß ich jetzt, wie man es sagt. Sorry.
Wie scheint.
Wie scheint, danke. Ja, natürlich. Aber dann habe ich mir gedacht, dann muss ich mir immer, das mache ich jetzt noch immer oft, dann kaufe ich mir so selber ein bisschen sinnlich am Kopf und sage mir, hey, was bist du eigentlich für ein Arsch? Das sind deine Spielerkollegen. Ich meine, der Kevin Kraxner, total lieber Kerl. Der Christian Dolezal, mein Kindheitsfreund. Ich wünsche mir für alle die, dass die jede Partie 6 Tore schießen. Scheiß drauf, ja, passt, dann klappt's besser. Soll's besser klappen, dann komme ich wieder in die Mannschaft. Wir sind noch immer top und ich werde schon irgendwo reinfinden und helfe so der Mannschaft. Und das war das Harte. Aber das ist bei mir ziemlich easy gegangen, weil ich noch immer so denke. Und das hat sich bei mir nie geändert, dass wirklich die Mannschaft und ich freue mich, immer auch privat, wenn ich andere, das ist die größte Freude für mich, wenn ich andere glücklich machen kann, wenn ich Geschenke verteile oder wenn ich einfach andere Menschen glücklich mache, freut es mich mehr, das klingt vielleicht absurd, als wenn ich irgendwas erreiche für mich. Wenn ich Freude sehe bei anderen Menschen, wegen mir, das Das ist unbeschreiblich. Und ich glaube, das muss man auch, das habe ich immer auch beim Eishockey so ausgelebt. Also ich habe mich für jeden total gefreut und heute auch noch, wenn jemand einen 3-Jahres-Vertrag unterschreibt oder für uns um mein Geld oder meine Kumpels Wien verlassen und vielleicht nach Salzburg gehen, was auch passiert ist, und dort das Doppelte kriegen oder vielleicht das Dreifache. Ich das vielleicht machen konnte damals und nicht gemacht habe oder das nicht verstehe, warum ich nicht die Chance damals bekommen habe oder das Angebot nicht bekommen habe. Das muss man, glaube ich, als charakterlicher, guter Mensch alles auf die Seite und sagen, hey, scheiß drauf, ich freue mich für den. Wie geil ist das? Egal, ob er es sich verdient hat oder nicht. Er kriegt das. Wie cool ist das, ein Kumpel von mir, der lebt seinen Traum, den trifft Gutes zu, dem geht's gut. Scheißegal, ob es ihm besser geht als dir, um das geht's nicht, ihm geht's gut. Und das ist das Allerwichtigste für mich gewesen und das war immer der Fall, das ist jetzt noch immer der Fall.
Und das ist dieser coole Reminder, wenn man sich nämlich mal selber aus dieser kleinen Eishockey-Szene rausnimmt und sich denkt, mit einer falschen Bewegung, einem falschen Hit, kann das, was deine Lebens- und bisweilen Existenzgrundlage für ein Jahr, viele Jahre war, auch dahin sein. Deswegen würde ich nie jemandem einen Vorwurf machen, Vereinstreue, haben wir eh gesagt, das bröckelt eh dahin. Wer wo Geld verdienen kann, viel Geld verdienen kann mit dem, was er macht, dem sei das vergönnt, egal was damit einhergeht. Und gerade in der vergangenen Offseason, da werden dann auch diverse Fanreaktionen in der kommenden Saison spannend sein, gab es genau wieder solche Wechsel. Und jedem Einzelnen, der für sich eine bessere Lebenssituation fürs familiäre Umfeld vielleicht auch rausschlagen konnte, dem sei das von Herzen
so ist es
vergönnt. 5. Dezember 2010. Dieser Vorfall gegen Linz. Comeback 18. Februar 2011 gegen Linz.
Linz, okay. In Linz? Oder zu Hause?
Zu Hause. Okay, also auch am selben Ort des Geschehens. Okay. Und es würde zumindest vermuten lassen, wenn man die Statistik dieses Spiels ansieht, dass ein Raphael Rotter mit 2 Assists genau dort weitergemacht hat, wo er aufgehört hat. Nämlich zu punkten, in dieser Linie zu harmonieren. Wie war es für dich? Gab's Rost? Oder warst du noch viel bereiter körperlich, weil da zumindest 2,5 Monate Wear and Tear vorbehalten geblieben.
Ich glaube, ich habe, stimmt, dass ich 18 Spiele später gespielt habe, oder 16? 18 Spiele. Ich glaube, ich war verletzt. Ich habe mich verletzt. Genau. Adduktoren verletzt. Adduktorenzerrung habe ich mir geholt, glaube ich, 2 Wochen, bevor ich zurückkommen hätte sollen. Da haben wir uns 2 Tage länger geholt. Im Training kam ich noch rein und bin beim Tor hängen geblieben. ich war einfach heiß, wieder drauf zu spielen. Ob jetzt Linz gewesen wäre, Salzburg, Langfurt, ganz egal. Die Spieler können nie was dafür. Ich wollte einfach wieder spielen und war so happy, wieder in der Mannschaft zu sein. Und hatte das Glück, noch dazu wieder mit den 2 zusammenzuspielen, also zu dürfen. Und nach 16 Spielen Pause oder 18 Spielen Pause, wie du gesagt hast, ich glaube, die Mannschaft hat trotzdem ziemlich gut abgeschnitten, in dem Zeitraum gleich wieder die Chance zu bekommen, mit den 2 besten Spielern in der Liga zusammenzuspielen. Also da habe ich schon bemerkt, dass ich keinen dass mich der Kevin sehr geschätzt hat, weil ich meine, wenn man das jetzt im Fußball sieht oder was auch immer, ist das nicht so normal. Du kommst dann vielleicht im Fußball, wenn du der Topstürmer bist, kommst du dann zurück nach 18 Spielen und spielst vielleicht einmal 30 Minuten, 40 Minuten und nicht 90 Minuten. Und ja, ich habe von Anfang an mit 2 gleich spielen dürfen und total Hut ab an den Kevin, dass er mir da das Vertrauen geschenkt hat und keiner in der Mannschaft war mir da auch irgendwie böse oder so. Er hat gesagt, geil, du bist zurück. Und da schätze ich die Mannschaft auch sehr, weil ich sie natürlich dadurch geschwächt habe, dass ich nicht spielen konnte. Aber da war jeder hinter mir, hat jeder gesagt, natürlich, du crazy, du schubst den Schiedsrichter. Aber ja, du bist jung, gib bitte, bist da ein super Kerl. Wir sind happy, wenn du wieder dabei bist. Und ich glaube, ich habe ihnen alles abverlangt, diese 2,5 Monate am Eis beim Training, weil ich eben nicht spielen konnte und dementsprechend auch sehr viel Kraft hatte beim Training. Und du kannst ja im Training auch deine Spielerkollegen besser machen, was für sie machen. Und das habe ich auf jeden Fall gemacht und probiere ich auch immer.
Trotzdem, der Zufall ist schon extrem. Gegen Linz die Sperre ausgefasst, gegen Linz zu Hause das Comeback. War das irgendwie dann auch so etwas, wo du vielleicht mit emotionaler Handbremse gespielt hast oder du gedacht hast, boah, jetzt ja nichts erlauben, weil gebrandmarktes Kind?
Ja, genau, du hast recht. Sicher habe ich da, nicht nur da, ich habe die nächsten Jahre daran noch gedacht. Leider, ich habe nicht mit Handbremse gespielt, aber natürlich, sobald der Schiedsrichter daneben war, habe ich am besten die Handschuhe an der Brust festgepickt und bin weggefahren. Aber natürlich denkst du dann, sag, oh, bitte, heute passiert nichts oder irgendwas. Natürlich spielst du gegen die Linzer auch noch. Natürlich hörst du dann hier und da vielleicht noch einen Spruch. Aber damals war bei Linz so viele Kumpels von mir. Und wir haben ja noch dazu in den 2,5 Monaten, habe ich auch mit vielen Leuten das Thema besprochen und darüber gelacht und auch aber ernst darüber geredet. Und darum ja, war das für mich gegessen. Aber natürlich, wie du gesagt hast, denkt man an sowas. Aber ja, im Vordergrund war einfach, dass ich einfach wieder happy war, Meister zu stehen.
Wien beendet die Saison nur einen einzigen Punkt hinter Red Bull Salzburg auf Platz 3 der Tabelle. Damals noch 2-Punkte-Regel, 2 Punkte für einen Sieg. Und trifft in den Playoffs auf die Moser Medical Guards 99ers. Also es gibt einen Clean Sweep. In jedem Spiel gegen die 99ers sind 4 Tore erzielt worden, die dann auch immer zum Sieg gereicht haben. Auch du hast wieder an deine Playoff-Überform anknüpfen können, hast auch in den Spielen gegen Graz gepunktet und dann geht's gegen Red Bull Salzburg. Und auch wenn das darauffolgende Finale schon auch wahnsinnig viel Drama lieferte zwischen Salzburg und dem KRC, war die Serie Salzburg gegen Wien mindestens auf Augenhöhe. Was kommt dir als erstes in den Sinn, wenn du an die Halbfinalserie 2011 denkst?
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, da habe ich meinen ersten Hattrick geschossen. Ja, an das kann ich mich erinnern. Der Harry Ofner war verkabelt und ich war beim dritten Tor mit ihm am Eis. Man hat mich umarmt und dann hat er gesagt, keine Ahnung, Roti, du bist der Wahnsinn. Irgend sowas hat er gesagt. Genau, ich kann mich erinnern. Ich habe den Pass gekriegt, bin beim André Lakos vorbeigefahren. Dann bin ich, glaube ich, gegangen, rechts, halb hoch bin ich gegangen bei meinem dritten Tor. Und das kann mich erinnern. Das war mein erster Hattrick in meiner Karriere. Und das gegen Salzburg. Und das war unglaublich. Die Partie haben wir, glaube ich, gewonnen.
Im 6. Semifinale, ja. Um ein 7. zu erzwingen.
So ist es, genau. Das war Wahnsinn. Also an das kann ich noch erinnern, weil der Harry war auch verkabelt. Er hat mich umarmt. Das war so witzig. Und ich war voll happy, voll surreal das Ganze. Weil es eine voll geile Series war, wieder Salzburg gesteckt voll mit den Legenden damals, Tratnik, Welser, Koch, ich meine, das war eine Truppe,
Divis
im Tor, Imports, ich weiß nicht, was für Imports sie gehabt haben, aber allein der Österreicher, das waren halt die alte Garde sozusagen, also unbeschreiblich, André Lakos hinten, voll crazy Typ. ja, war unglaubliche Series, so geiles Hockey, tough, viele Tore. Die Series hat alles gehabt. Schade eigentlich, dass das nicht das Finale war. Was viele eigentlich gesagt haben, dass eigentlich das Finale hätte sein sollen in dem Jahr. Nicht Klagenfurt schlecht zu machen. Klagenfurt war auch eine unglaubliche Truppe in dem Jahr, aber ich glaube, viele geben mir da recht, dass wir zwei einfach die Top-Mannschaften waren in diesem Jahr und dass das unglaubliche Series war.
Dass die ganzen, auch wahrscheinlich Allzeitgrößen angesprochen, die bei Red Bull Salzburg da unterwegs waren. Einer davon, Matthias Tratnik, immer noch relativ frisch als Verteidiger. Den Stürmer hat man, glaube ich, auch seit seiner Karriere nie ganz aus ihm rausbekommen. Und auf einmal tapeziert er in Spiel 2 dieser Serie in Wien mit dem guten Ofner die Bande.
Ja, genau. Das ist dann auch noch passiert. Genau, kann mich erinnern. Da hat er dann den Ofi hinter, damals war die Fans, genau, als wo die Salzburger rausgekommen sind, auf der Seite, genau in der Runde.
Bin damals in der Ecke gestanden.
In der Ecke, genau, da hat er den Ofi auf die Bande tapeziert, genau, hast du gut ausgedrückt. Ja, da trat er.
Aber wie ging es dir als Spieler, der jetzt vielleicht nicht von überbordender Größe gesegnet ist, wenn du im wahrsten Sinne des Wortes diesen Kampfbullen auf der anderen Seite hast und dann siehst, welche unfassbaren Kräfte der entfalten kann.
Ja, sicher eine unglaubliche Präsenz am Eis. Ich meine, das weißt du als Spieler, du willst nicht, dass der dich auf irgendeine Art und Weise berührt, weil wenn er dich berührt, tut's weh meistens. Ja, ich glaube, der hat einfach in seinem ganzen Leben einfach zu viel Kraft gehabt und muss einfach nicht damit umzugehen, muss man ehrlich so sagen. Also die Kraft, die dieser Mensch hat, das ist ja auch ein Paket. Das ist ja, wie du sagst, das ist ja Bulle, das ist ja eine Maschine. Und ich glaube, dass der einfach wirklich super Eishockey-Spieler, aber der hat zu viel Kraft gehabt, der wusste einfach nicht, was er mit dem macht und hat halt hin und wieder einen richtig halt in die Bande fahren lassen. Das ist halt dann passiert. Gar nicht beabsichtigt, überhaupt nicht. Weil ich glaube, wenn er jemanden beabsichtigt, wirklich hart checken will, hart, dass der Mensch nicht mehr aufsteht. Also da kann ich dir, das kann ich unterschreiben. Weil der einfach so eine Mordskraft hat. Ja, und hat den Ofi getroffen, der Arme ist in der Bande drinnen gepickt. Und der Trate ist einer, der hätte, glaube ich, nie einen, also bin ich ganz sicher, nie irgendwie jemanden absichtlich schlimm gecheckt oder so, unerlaubt. Ist nicht der Typ. Gibt's Typen, die das machen? Hundertprozentig. Er auf keinen Fall. Aber wie gesagt, wenn man so viel Kraft hat und so eine Größe hat und so ein Eisläufer ist, schaut's halt wirklich blöd aus, wenn man jemanden checkt, weil wir sind in keinem Boxkampf, wo es Gewichtsklassen gibt. Wenn ich mir heute vorstelle, wenn der Tratnik mit vollem Schwung jetzt einen Spieler in der jetzigen als Eishockey League, dann nehme ich den Antal jetzt her aus Wien, der ein super Spieler ist, super Spielmacher, total geskillt, super Eisläufer, ein guter Spieler ist. Aber wenn der Tratnik den Antal erwischt in einem mit vollem Schwung, der wiegt 70 Kilo, der Toni, oder 71 Kilo. Der wiegt 104 Kilo, ist um 4 Köpfe größer. Das ist leider bei uns der Fall. Das ist gleich mit Philipp Lakos. Wenn der Philipp Lakos bei uns in Übungen in Wien, damals auch gegen mich anfangs, aber ich bin dann schwerer geworden, aber gegen Junge gefahren ist, das ist einfach in gewissen Situationen, du hast keine Chance. Weil du nicht raus kannst, weil der Mensch einfach 40 Kilo mehr hat oder 50 Kilo einfach stärker ist. Darum gibt's beim Boxen Gewichtsklassen. Und das gibt's bei uns nicht. Und wenn ein Tratnik damals gegen Ofi gefahren ist, naja, schaut's halt blöd aus für einen Trate. Aber das ist leider, nicht leider, aber das ist, die Fans feiern das, bei uns der Fall. Und darum ist auch der, jetzt schon zum Beispiel der Antal, der Toni, so gut beieinander. Also das ist eine Maschine. Und natürlich vor 3, 4 Jahren war es noch nicht der Fall. Man mag seine Körper rein und jetzt, wenn das passiert, steht er wahrscheinlich da. Aber darum ist das auch so wichtig, darum war es mir immer so wichtig als kleiner Spieler, wenn du nicht der beste Eisläufer bist, und das ist ein super Beispiel mit dem Dominik Heinrich der Fall. Der Heino ist auch super beieinander. Aber der Heino ist nicht körperlich beieinander wie ich, muss man auch ehrlich sagen, ist nicht ein Muskelprotz, aber ist eine Koryphäe, wenn es ums Eislaufen geht. Und wenn du klein bist und so Eislaufen kannst, okay, und vielleicht ein Verteidiger bist, der nicht ins Grobe fahren muss, dann ist das nicht unbedingt der Fall, dass du so körperlich beieinander sein musst. Aber die Stürmer, die ins Moch reinfahren müssen, und wenn du heutzutage, wie gesagt, kein super Eisläufer bist, musst du einfach körperlich, alleine wegen der Verletzungsgefahr, um dich zu beschützen, einfach top beieinander sein. Und das, ja, das hat der Herr Tatik leider alles. Ein guter Eisläufer, Mordstrom beieinander und eine super Übersicht. Und ja, wenn der hineinfährt, dann ja, schaut es nicht gut aus.
Die Serie im Halbfinale 2010, 2011 wog hin und her. Nur Heimsiege, unter anderem ein unfassbares 9:1 in Wien. Im 6. Semifinale dein erster Karriere-Hattrick. Es geht ohne François Fortier zum 7. Spiel nach Salzburg. Benoit Graton begegnet dort Daniel Welser. Mit Daniel Welser auch über diese Szene gesprochen. Er sagt, ja, hat ihn nicht gesehen und es wird wahrscheinlich am Ende dieser Konversation Aussage gegen Aussage stehen. Aber Graton wurde aus dem Spiel genockt,
ja,
und Wien damit der wichtigsten und zweitwichtigsten Offensivwaffe, ohne jetzt Disrespect dir gegenüber, beraubt. Wie hast du diese Szene gegen Benoit Graton erlebt? Wie vielleicht läuft die jetzt auch vor deinem geistigen Auge ab?
Ja, also ich habe es dann nur im Video gesehen. Ich habe es also in real time gar nicht mitbekommen. Ich habe es dann im Video auch gesehen. Ja, und für mich war es ein klarer Check, um ihn einfach aus dem Spiel zu nehmen. Also auch ziemlich unnötig. Aber ja, ich kenne den Daniel jetzt auch schon so lange. Und der Daniel ist ein Typ, der den Zweikampf, die Konfrontation liebt. Der scheut keine Konfrontation am Eis bei Gegenspielern. Und genau darum war er der Spieler, der war und der so geschätzt wurde. Und der Dali ist ein Spieler, gegen den will man nie spielen, aber du liebst es, in deiner Mannschaft zu haben. Und ja, er hat das gemacht, was notwendig war, um uns zu stoppen. Ganz einfach. Und auch wenn man es nicht gerne sieht und man verurteilt, solche Sachen gehören zum Eishockey auch dazu. Man hofft natürlich, dass sich da niemand verletzt. Aber ich meine, ich bin das beste Beispiel. Ich weiß nicht, wie oft ich auch leider so einen Check gemacht habe. Und man hofft natürlich, dass sich der Gegenspieler nicht verletzt in der Situation. Man will ihn auch nicht verletzen, aber man will ihn aufhalten. Dass ihn jetzt mit der Schulter genau am Kopf erwischt, war fix nicht seine Absicht. Er wollte ihn aufhalten. Und dass es so blöd ausgeschaut hat, ja, und er weiß es selber auch, wenn er es wahrscheinlich nicht zugibt.
Ich glaube, es gibt auch wenige Checks, die in den letzten, sind wir wieder bei dieser Maßeinheit, eineinhalb Jahrzehnten kontroverse diskutiert worden
sind. So ist es, aber er wollte ihn einfach aufhalten und dass seine Mannschaft weiterkommt und er weiß, dass das der springende Punkt war. Und er hat das gemacht. Leute verurteilen ihn oder nicht, wird ihm komplett egal sein. Ich bin mir sicher, ich kenne Dani, wird nie jemanden absichtlich eine Gehirnerschütterung oder so verpassen. Nur geht es am Eis eben anders zu und wie gesagt, da sieht man manchmal rot und er wollte ihn einfach, glaube ich, aufhalten und da, dass er seinen Kopf jetzt, dass er es im Video so ausschaut, als würde er seinen Kopf checkt, ja, ist passiert, aber bestimmt nicht seine Absicht gewesen. Er wollte ihn aufhalten. Es hat gut geklappt. Es hat uns total geschwächt. Und ich glaube, das war auch ein Riesengrund, warum Salzburg weitergekommen ist. Ja?
Diese Szene, dieses Spiel, und das war dann letztlich auch das zweite Semifinale, Spiel 7 aus in Serie für die Vienna Capitals. Auch hier Spoiler Alert, auch im darauffolgenden Jahr sollte die Saison in einem Spiel 7 für die Wiener enden. Zwei große What-Ifs, die diese Partie mit sich bringt. Was wäre gewesen, wenn Wien die Partie mit der Paradeformation Fortier, Graton, Rotter absolviert hätte?
Naja, wir wären Meister geworden. Na sicher. Nein, boah, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das kann man nie sagen. Es ist einfach schade. Also in meinen Augen ist es schade, dass wir nicht durchgezogen haben bis am Ende, vor allem in dem Jahr, weil es einfach überragend war, das Jahr. Und nicht nur unsere Linie funktioniert hat, unsere Linie natürlich sehr funktioniert, aber die ganze Mannschaft hat einfach gut harmoniert. Und oft, hast du eh schon erwähnt, oft gibt es einfach Linien, Zusammenstellungen, die gut funktionieren in einer Mannschaft, aber der Rest der Mannschaft einfach nicht gut funktioniert. Das ist schon hin und wieder der Fall, aber dass eine Mannschaft alle drei bis vier Linien gut harmonieren und eine gute Gemeinschaft aufzeichnen am Eis und eine unglaubliche Linie auch noch dazu haben, das passiert nicht oft. Wir haben jetzt den Fall in Salzburg schon seit 3 Jahren und das ist etwas, was man schon hervorrufen muss, weil sowas passiert nicht oft mit der Linie Raffel, Nissner Peter Schneider. Und das ist großartig und das ist einzigartig. Und das muss man hervorrufen. Und das wäre eben schade gewesen damals, dass wir das nicht zu Ende führen konnten.
Und das führt zum größeren What if, was wäre wenn gewesen? Denn im nächsten Jahr, und auch darauf werden wir noch zu sprechen kommen, im Rahmen von Let's Talk About Six, hast du dir das Kreuzband gerissen. Saison war vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hatte. Benoit Gardon und François Fortier sind auch schon zu dem Zeitpunkt in einem fortgeschrittenen Alter gewesen. Verletzungen, Sperren und dergleichen haben insgesamt dazu geführt, dass ihr als Unit nur 87 Spiele gemeinsam absolviert hat. Wenn man die Gesamtheit aller möglichen Spiele hernimmt, dann waren das gerade mal 35% aller Spiele eures gemeinsamen Wirkens, also in etwa ein Drittel. Und das veranlasst mich dann natürlich schon auch, einfach dieses Gedankenexperiment anzustellen, was wäre gewesen, wenn Sperren, Verletzungen und dergleichen ausgeblieben wären. Gibt da nämlich nur eine Zahl aus der Saison 2010-2011 mit. Ihr habt insgesamt in 22 Spielen gemeinsam als diese Linie auflaufen dürfen. In jedem dieser 22 Spiele habt ihr als Linie gepunktet. Noch krasser wird's, wenn man den Betrachtungszeitraum tatsächlich ausweitet auf diese 87 Spiele, die euch über die nächsten drei Jahre dann noch vergönnt waren. In 74 dieser 87 Spiele, das heißt 85% aller absolvierten Partien, habt ihr gepunktet. Deswegen das Was wäre, wenn Fortier, Graton und Rotter vier volle Jahre hätten zusammenspielen können. Wir haben die großen Linien erwähnt. Hughes, Ryan, Peval, Nissner, Schneider, Raffel. Letztgenannten Bass vergönnt jetzt tatsächlich auch dieses vierte Jahr miteinander oder fast komplett miteinander zu absolvieren. Euch nicht. Wie würde man über euch reden, wenn es vier Jahre gegeben hätte?
Ja, ich glaube, das wäre eine ziemlich coole Ehre gewesen, glaube ich auf jeden Fall. Also eine, die man, ich glaube, die Ehre jetzt schon hat man nicht vergessen. Und wenn das vielleicht der Fall gewesen wäre, ja, man kann nie wissen. Vielleicht hätten wir alles übertroffen. Könnte schon sein. Aber da kann man viel fantasieren, rein interpretieren. Aber sollte nicht sein, hat wahrscheinlich auch einen Grund dazu. Ich denke immer, dass solche Sachen immer Gründe haben, warum sie nicht passieren sollen. Es war auf jeden Fall eine unglaubliche Zeit. Und ich wollte noch sagen, man darf ja nicht vergessen, die Ära Mike Craig, Bobby Wren und ich glaube Markus Bandner. Und die hat auch, glaube ich, zwei Jahre oder fast drei Jahre angehalten. Ein Jahr nur. Aber Mike Craig und Bobby Wren, die Ära waren, glaube ich, zwei oder drei Jahre. Und damals habe ich immer an die zwei gedacht. Mike Craig und Bobby Wren. Und das waren irgendwie natürlich unfunktioniert. Mein Gradeau und mein Fortier. Und ja, und das war halt das neue Traumbau aus Wien, die mich da glücklicherweise aufgenommen haben.
Kann nur hoffen, dass die Winter Day Ice Hockey League und vielleicht auch der ehemalige TV-Partner Servus TV irgendwann die Archive öffnen und vielleicht auch das eine oder andere Spiel aus dieser Ära in voller Länge zur Verfügung stellen. Darf mich tatsächlich glücklich schätzen, wie wahrscheinlich auch viele Fans der Vienna Capitals, Teile eures Wirkens miterlebt zu haben. Für mich war es eine Herzensangelegenheit, zum Auftakt von Let's Talk About Six über diese Linie zu sprechen. Das haben wir, glaube ich, in aller Ausführlichkeit getan. Würde auch meinen, Teil 1, der kann durchaus als solches veröffentlicht werden. Freue mich jetzt schon auf die nächsten 5 Teile, die uns noch bevorstehen. Möchte einstweilen einfach nur Danke sagen, dass du so lange so ausführlich Zeit genommen hast.
Sehr gerne, habe ich sehr gefreut.
Win today Hockey. Oh Gott.
Kurz durchatmen bei diesem Wahnsinn. Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit mittendrin statt nur dabei.
Fans, stimmungsvoll und hoffnungsfroh.
Nice move, another nice move.